redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vrindt Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Viel los im Universum dieser Tage, ne? Ach nee, wir wollten ja erst die Terminankündigung machen. Ach Mann, ey. Terminankündigung. Am 5. Mai werden sich die Herren Freistetter und Klein einfinden auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Vorausgesetzt, das Wetter ist hinreichend, oder?
Ja, also ich glaube, bei Regen müssen wir da nicht irgendwie rumstehen.
Genau, also was wollen wir, vorausgesetzt, es ist trocken und es hat mindestens wie viel Grad?
Ja, so dass man, also, sagen wir mal über 10, oder?
Über 10? Da kann man aber nicht so lange darum
rumlungern. Ne? Ja, über 15.
Sagen wir mal über 15. Wenn es am 5. Mai, ich muss das aufschreiben, damit ich selber nicht vergesse, 15 Grad trocken. So, wenn es also am 5. Mai 2019 über 15 Grad hat und trocken ist, werden sich die Herren Freistetter und Klein einfinden auf dem Tempelhofer Felde zu Berlin um 15 Uhr, 13 Uhr.
Wann? Ja, mal gucken. Ich bin an dem Tag schon in Berlin. Mhm. Allerdings muss ich noch, ich muss jetzt einmal kurz vorher Werbung machen. Ohne Versehen, weil wir am 4. Mai nämlich auftreten mit den Science Busters in Berlin, darum bin ich da. Aber ich sag's nachher nochmal, keine Sorge. Also ich bin schon da. Ich muss allerdings am nächsten Tag am 6. Mai dann ganz früh Uhr morgens beim Flughafen abfliegen und sollte am Tag, am 5. meinen ganzen Krempel noch in das Hotel am Flughafen bringen. Das heißt, ich habe ein bisschen logistischen Aufwand. Also ich kann ab 15 Uhr in dieses Hotel rein. Das ist direkt am Flughafen. Mhm. Das heißt, ich muss dann...
Welcher Flughafen? Tegel oder Schönefeld?
Moment, das muss ich erst mal gucken. Der bei Reinickendorf in der Nähe ist.
Das ist Tegel.
Ja, genau. Da muss ich quasi halt mal erstmal von. Ich muss also von hin nach Tegel ist kein Problem. Ich muss dann nur von Tegel zurück nach Tempelhof.
Genau.
Und das, weiß dann, nicht, wie lange das dauert. Also du kannst ja schon vorher da sein. Aber ich werde vermutlich so um.
Dann sagen wir 16 Uhr.
Okay.
Also am 5. Mai um 16 Uhr, wenn es mindestens 15 Grad hat und trocken ist, werden sich die Herren Freistetter und Klein einfinden auf dem Tempelhofer Felde und vielleicht eine Wurst und ein Bier mitbringen zum Grillen. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikämt. Wenn ihr kommt, bringt doch bitte einen Grill mit, was zu futtern und vielleicht ein Bier. Und es hat sich herausgestellt, dass wenn jeder 10% mehr mitbringt, als er selber verzehren will, ist genug für alle da, nämlich auch für die, die spontan kommen und gar nichts dabei haben.
Ja, genau, das ist ein guter Plan.
So, kommen wir zum Universum.
Ja.
Da war, ich mach nochmal wie eben, viel los im Universum dieser Tage.
Ja, es ist immer viel los im Universum, ja, jeden Tag, aber diesmal war jetzt was wirklich Beeindruckendes los, da hast du recht, ja?
Ja, erstmal das schwarze Loch und wie hieß sie, die Sonde, die auf den Mond geklatscht ist, leider.
Ja, also das sind ja, also das will ich jetzt nicht ganz auf gleicher Ebene von der Bedeutung einordnen, aber.
Naja, stimmt, die Sonde ist neuer.
Nee, also das erste Bild vom schwarzen Loch, ja. Das war natürlich schon ein wesentlich dramatischerer Meilenstein als die fehlgeschlagene Raumsonde.
Warum
wir können gerne über beides reden.
Warum ist das ein solcher Meilenstein?
Da gibt's viele, viele, viele Gründe dafür. Also das erste von etwas ist immer halt mal ein Meilenstein. Also die erste Raumsonde, die kaputt ging, war auch cooler als die 100. Raumsonde, die jetzt kaputt ging. Aber in dem Fall, also das einmal, weil es tatsächlich schwarze Löcher ein fundamentaler Teil nicht nur der Astronomie, sondern eigentlich der gesamten Physik oder Naturwissenschaft sind. Weil die schwarzen Löcher so zentral in allen Theorien drinstehen. Also einmal jeder in der ganz normalen, sagen wir mal, Alltagsastronomie, also die schwarzen Löcher beeinflussen, wie Galaxien funktionieren. Die schwarzen Löcher musst du verstehen, wenn du wissen willst, wie Sterne funktionieren und so weiter. Also die sind da überall drin. Und der vielleicht jetzt ein bisschen, ich sage jetzt nicht wichtigere, aber fundamentalere Punkt ist, dass die schwarzen Löcher die Objekte sind, wo wir halt wissen, dass unsere aktuelle Beschreibung an ihre Grenzen stößt. Ja. Aha. Also schwarzes Loch sind Objekte, die wir theoretisch mit der Relativitätstheorie beschreiben. Also da kommt auch die Vorhersage von schwarzen Löchern raus aus Einsteins Relativitätstheorie, die aber andererseits, weil schwarze Löcher dann eben so im Grenzfall so extrem massereiche, kompakte Objekte sind, eben auch Objekte sind, die in den Geltungsbereich der Quantenmechanik fallen.
Ah.
Und da haben wir halt das Problem, dass wissen wir schon lange, dass eben Relativitätstheorie und Quantenmechanik nicht zur gleichen Zeit angewandt werden können, weil das nicht funktioniert. Da funktionieren die Theorien nicht, da geben sie unterschiedliche falsche Ergebnisse, und weil das dann eben die Grenzen der Theorien sind, und wir haben noch keine Theorie gefunden, die eben diesen Widerspruch aufhebt, also die ominöse Quantengravitation-Theorie. Ja. Mhm. Gibt es jede Menge Ansätze, seit Jahrzehnten wird da geforscht, seit Jahrzehnten denken sich Leute Hypothesen aus, wie so eine Quantengravitation aussehen könnte, also irgendwie String-Theorie und Schleifen-Quantengravitation und noch Unmengen anderes Zeug. Das Problem ist, dass das tatsächlich bis jetzt hauptsächlich etwas war, wo theoretische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Theorie arbeiten, nicht die theoretisch Wissenschaftler sind, also die in der Theorie arbeiten, die haben halt einfach gedacht, was könnte denn gehen? Und haben sie dann irgendwas, also ich sage, wenn ich sage, sie haben sich irgendwas ausgedacht, dann haben die das schon auf wissenschaftliche Art und Weise getan, aber sie haben sich halt irgendwas ausgedacht. Mhm. Wir haben aber keine, bis jetzt kaum Möglichkeiten, da irgendwie die Theorie irgendwie mit Beobachtungen in Einklang zu bringen. Das heißt, wir haben schwarze Löcher, wenn man es im Internet guckt, es gab ja vorher auch schon jede Menge Bilder von schwarzen Löchern, aber das waren halt dann künstlerische Darstellungen oder teilweise auch halt Computermodelle zum Beispiel.
Wir haben eine Theorie, können aber nicht nachgucken, ob sie stimmt.
Genau, ein schönes Beispiel ist der Film Interstellar, wer sich erinnert, wo ja auch ein schwarzes Loch eine ganz prominente Rolle spielt und auch sehr, sehr schön visuell dargestellt ist. Mhm. Und das tatsächlich haben sich nicht einfach irgendwelche Hollywood-Leute einfach gedacht, so schaut das schwarze Loch aus und das malen wir jetzt dahin, sondern da waren tatsächlich waren Wissenschaftler beteiligt und die haben halt tatsächlich die Einsteinschen Gleichungen in den Computer gesteckt und dann eben modelliert, wie es denn aussieht in der Umgebung eines schwarzen Lochs, also wie das Licht sich da rumbiegt und gekrümmt wird und alles. Und tatsächlich, das war das schon, müsste ich mal gucken, ob ich das noch raussuchen kann.
Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Sombrero-Galaxie, ne?
Nein, aber...
Nee. Na doch, das mit so einem Ring drumrum, ne?
Ja, so. Ja, sowas ähnliches, es ist kein wirklicher Ring, also es ist halt das Licht, das da im Raum rumgekrümmt wird aus allen Richtungen, okay. Aber das Interessante an dem Fall war, dass eben, wie gesagt, wir haben Gleichungen, die uns sagen, wie das aussehen sollte, und in dem Fall, weil die Hollywood-Leute hatten halt deutlich bessere Computer oder mehr Geld für bessere Computer als die Wissenschaftler. Das heißt, als die dann dieses schwarze Loch dann anhand der Gleichungen halt simuliert haben, haben die da tatsächlich noch so Effekte gesehen, die aus dem Modell rausgekommen sind, die Wissenschaftler noch gar nicht gekannt haben.
Ah.
Also da haben die dann tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit noch geschrieben aus den Bildern von dem Hollywood-Film.
Nein.
Und doch, soweit ich mich erinnern kann, krass. Schon. Ja, also und das war halt unser aktuelles, also bis vor kurzem war eben das, wie wir schwarze Löcher halt jetzt auf diese theoretische Weise erforscht haben. Wir hatten halt Modelle, wir hatten Mathematik und haben geguckt, was da rauskommt.
Ja.
Aber natürlich ist es in der Wissenschaft immer schön, wenn es um die Realität geht, was die Naturwissenschaft ja für sich beansprucht, wenn du das, was du aus den Modellen berechnest, mit realen Beobachtungen abgleichen kannst. Und dann kannst du sagen, die Theorie sagt das, wir sehen das und schauen, stimmt das überein oder gibt es Unterschiede? Und in dem Fall, wenn es Unterschiede gibt zwischen Theorie und Beobachtungen, dann hast du eine Möglichkeit, entweder was Neues über das Universum zu lernen oder halt deine Theorie zu verbessern. Das heißt, durch die Beobachtung Bilder von realen schwarzen Löchern oder reale Bilder von schwarzen Löchern, die man mit theoretischen Beschreibungen abgleichen kann, könnten wir jetzt Ansatzpunkte finden, wenn es da Unterschiede gibt, könnten wir Ansatzpunkte kriegen, wo wir dann jetzt diese Quantengravitationstheorie herkriegen können, also wo wir da wirklich ansetzen müssen. Das ist auch, ich meine, natürlich, und natürlich, wenn wir was konkret beobachten, dann sehen wir immer mehr Dinge. Also es ist halt einfach wahnsinnig wichtig, dass wir dieses Bild jetzt haben und dass wir mehr Bilder haben, weil das einfach, das wird unser Verständnis der Astronomie, der fundamentalen Physik halt wahnsinnig voranbringen.
Haben wir durch dieses Foto jetzt auch zum ersten Mal verstanden, wie wir überhaupt ein solches Foto machen können, und werden jetzt mehr Fotos von schwarzen Löchern machen, oder ist das eher eine einmalige Geschichte jetzt?
Nee, also man muss mal aufpassen jetzt, dass man mit dem Wort Foto nicht die falschen Vorstellungen erzeugt.
Ja, okay.
Also das, was man vielleicht sagen muss nochmal dazu.
Datenvisualisierung.
Das, In dem Fall, ja, also es war vor allem tatsächlich, also das, was da abgebildet ist, ist nichts, was man so sehen kann, weil das Bild wurde gemacht mit Radioteleskopen. Das heißt, man hat Radiostrahlung beobachtet, Radiowellen. Und die kann man logischerweise nicht sehen. Das heißt, das, was man da sieht, dieser schöne orangene Donut, das ist halt, die Farben sind halt komplett künstlich, sondern die sagen halt, hier viel Radiostrahlung, hier wenig Radiostrahlung, hier keine Radiostrahlung. Also genauso wie ein Infrarotbild oder irgendwie sowas halt im Wesentlichen. Und tatsächlich die Technik an sich, die hat man auch schon, dass die funktioniert, hat man schon vorher gewusst. Also das nennt sich Interferometrie, was man da gemacht hat. Und das machen wir in der Astronomie eigentlich schon lange. Also da geht es darum, dass du eigentlich das Auflösungsvermögen steigerst, was ja du als Fotograf wissen wirst, was das heißt. Du schaust halt, dass du möglichst viele Details sehen kannst. Und diese Details hängen jetzt von der Größe der Öffnung ab, durch die das Licht fällt im Wesentlichen. Ja?
Hast du das Dümmste, was ich überhaupt in dieser gesamten, ich sag mal, Social Media Kommentiererei zum Thema schwarzes Loch gelesen habe, war übrigens, das ist aber ein schlechtes Foto. Ist ja total unscharf. Und das habe ich mehrfach gelesen. Ja, es ist halt ja auch nur 55 Millionen Jahre weit weg.
Es ist halt tatsächlich, also es sind halt, und vor allem normalerweise, also damit du ein Objekt, also das dieses schwarze Loch, um das es geht, das ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß es in der Ausdehnung ist, größer auf jeden Fall als unser Sonnensystem.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall deutlich größer als das Sonnensystem, aber halt tatsächlich 54 Millionen Lichtjahre weit weg. Also das ist schon eine Distanz, damit du halt irgendwie so ein fernes Objekt in der Größe, also du bräuchtest, damit du das quasi nur als einen Pixel quasi sehen kannst, bräuchtest du, glaube ich, ein Teleskop, das müsste irgendwie 13.000 Kilometer groß sein oder irgendwie sowas, also ein Durchmesser haben. Also das haben wir nicht mal gemacht. Also das Teleskop, das wir jetzt haben, also dass wir jetzt da, dass dieses Event Horizon Teleskop ist ein virtuelles Teleskop aus, glaube ich, 8 Radioteleskopen, die über die gesamte Erde verteilt sind und wo die Radiosignale halt dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Interferometrie erklären soll, ich verlinke einen Artikel von mir, wo man das alles machen kann. Also im Wesentlichen geht es darum, jedes Teleskop beobachtet zur gleichen Zeit das gleiche Ding und dann kannst du halt, weil halt irgendwie Teleskop 1 und Teleskop 2 sind 5000 Kilometer auseinander, Teleskop 2 und Teleskop 4 sind 1000 Kilometer auseinander, also du hast halt unterschiedliche Abstände und kriegst leicht unterschiedliche Signale und die kannst du dann alle, wenn du dann noch exakt mitschreibst, wann die Signale gekommen sind, das heißt, die brauchen alle auch Atomuhren dort, dann kannst du die am Computer halt zusammenbasteln und mit sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Superrechnen, sehr komplizierten Programmen, kannst du halt dann aus diesen ganzen Laufzeitunterschieden und so halt ein Bild zusammenbauen, ein Teleskop simulieren, das halt deutlich größer ist als die einzelnen Teleskope und kannst die Auflösung deutlich stärker erhöhen. Diese Interferometrie ist schon lange in der Astronomie in Gebrauch, hauptsächlich bei Radioteleskopen, weil es da eben noch funktioniert, weil die Wellenlänge da groß ist. Da kannst du das eben noch quasi mit Zeitsignalen halbwegs taggen. Bei normalem Licht, da ist die Wellenlänge so klein, da geht das nicht. Das heißt, da geht es nur, wenn du die Teleskope physisch so nah zusammen hast, dass du die über die Signale über du musst das ja halt quasi analog zusammenbringen, die Signale. Das heißt, da musst du wirklich Glasfaserkabeln von einem Teleskop zum anderen legen. Das heißt, das geht nur so, wenn die Teleskope halt, die stehen halt ein paar hundert Meter auseinander und simulieren ein größeres Teleskop. Aber Radioteleskope, du könntest theoretisch auch eins ins Weltall packen und dann haben wir eine noch größere Basislänge. Also die Technik funktioniert, die haben wir schon, wir haben gewusst, dass das eigentlich funktionieren sollte, diesem Teleskop, diesem virtuellen Teleskop, dieser Größe, das schwarze Loch eben so aufzulösen. Es war halt einfach sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit, sehr, sehr komplexe Datenverarbeitung, Datenvisualisierung und dann natürlich auch einfach ein logistisch enorm großer Aufwand, weil natürlich, das ist vielleicht auch nicht bei allen Berichten so rausgekommen, aber ich fand es recht schön, damit du das sehen kannst, die Radiowellen musst du in dem Fall kommen ja nicht komplett durch die Atmosphäre durch. Also es wird ja teilweise was abgeblockt. Das heißt, du brauchst dann sehr trockene Luft, sehr klaren Himmel, damit du das sehen kannst, was die da aufgezeichnet haben. Und es muss dann quasi bei allen Teleskopen, die mitgemacht haben, auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit super Wetter herrschen.
Okay.
Und da steht auch irgendwie eins in Grönland, eins steht in der Arktis rum. Also halt, da musst du halt wirklich warten, bis alle auf überall das Wetter toll ist.
Das heißt, die haben gar nicht so lange hingeguckt, sondern so lange gewartet, bis die Bedingungen optimal waren?
Erstens das und dann musste die Daten ja auch irgendwie halt dann verarbeiten. Und das waren irgendwie, ich glaube, ein paar Petabyte an Daten. Die schickst du nicht einfach irgendwie per WhatsApp durch die Gegend, sondern oder überhaupt übers Internet. Das funktioniert nicht.
Die haben
nicht.
Die mit dem Flugzeug
transportiert. Genau, die haben die einfach halt auf Festplatten. Und wie gesagt, Antarktis war mit dabei. Und in Antarktis hast du halt irgendwie mal ein halbes Jahr Winter und da kommst du nicht weg.
Ja.
Das heißt, die haben erstmal warten müssen, bis man da überhaupt wieder weg kann und die Daten rauskriegen kann. Und das hat man schon mal ein halbes Jahr gedauert, bis die Daten aus der Antarktis rausbekommen haben. Also und dann natürlich brauchst du Unmengen Zeit, Rechenzeit auf Supercomputern. Alles, also ja, es war halt einfach ein sehr, sehr komplexes Unterfangen, aber man kann es ein bisschen mit den Gravitationswellen vergleichen. Das hat auch ewig gedauert, bis man die Technik rausgehabt hat und jetzt entdecken wir die quasi dauernd. Also ich glaube, letzte Woche waren schon wieder Gravitationswellen ein Ereignis, was man gefunden hat. Also ich gehe da fix davon aus, dass, und das haben auch die Leute schon gesagt, dass wir jetzt, wir haben jetzt mal dieses schwarze Loch in der Galaxie M87 gesehen. Natürlich wollen wir das schwarze Loch in unserer eigenen Milchstraße auch mal gucken. Ja. Das haben wir deswegen nicht gemacht, weil da das Wetter gerade eben nicht gepasst hat.
Ach so,
wurde, da waren die Daten nicht gut genug. Drum haben wir halt das jetzt das andere genommen. Oder das hat man sowieso beide beobachtet, aber beim anderen hat es geklappt. Und der nächste, ich glaube, der nächste Schritt, den sie wollen, ist nicht nur Bilder, sondern halt wirklich Videos quasi. Also wirklich halt auch nicht nur einmal hingucken, sondern halt sehen, wie verändert sich das alles und natürlich gucken, welche schwarzen Löcher, wie gut kriegen wir noch aufgelöst mit dem Teleskop. Also das war der erste Schritt von sehr, sehr vielen, die jetzt da hier stattfinden. Also das wird weitergehen und das wird genauso wie es wie immer alles, ich sage es immer alles besser, meine ich jetzt in dem bezogen auf jetzt hier die Technik. Also wir werden immer bessere Auflösungen kriegen, wir werden immer mehr Bilder kriegen und werden die schwarzen Löcher dann hoffentlich endlich mal vernünftig verstehen.
Das Zweitdümmste, was ich gelesen habe zu dem Thema schwarzes Loch, obwohl dumm ist vielleicht das falsche Wort, war das, was immer wieder passiert bei Grundlagenforschung, also bei etwas, ich sag mal, bei denkfauleren Menschen, die über Grundlagenforschung nachdenken, war die Frage: Warum geben wir so viel Geld für sowas Sinnloses aus, während wir auf der Welt, auf der Erde genug Probleme haben, die wir von diesem Geld lösen könnten?
Ja, das stimmt halt nicht. Also ja,
genau. den besten Satz zum Thema Grundlagenforschung, also den man darauf auch eigentlich immer antworten kann und dann sollen die Leute gefällig selber nachdenken. Den besten Satz, den ich jemals gehört habe zum Thema Grundlagenforschung, war: Manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken.
Ja, erstens das und manchmal muss man einfach, man müsste halt einfach Zeug machen, ja, und je mehr wir wissen über die Welt, desto besser ist es für die Welt und es ist ja auch, ich bin immer eigentlich ein bisschen dagegen, habe ich eh schon oft gesagt, das halt irgendwie zu rechtfertigen, weil genauso, ich kann auch sagen, wozu müssen wir so viel Geld ausgeben, dass wir halt irgendwie einmal die Woche einen Haufen Leute gegeneinander Fußball spielen lassen und das mit Fernsehbildern, wozu müssen wir Geld ausgeben, dass Leute irgendwie auf Bühnen rumstehen und singen, wozu müssen wir Geld ausgeben, dass Leute auf Theaterbühnen rumstehen.
Das ist ja dann der klassische Whataboutism oder Othering. Ne?
Also es ist halt einfach, wir machen diese Dinge, weil das zu dem gehört, was wir Menschen machen. Wir Menschen sind halt mehr als einfach nur Tiere, die irgendwie essen, ficken und dann irgendwie mal sterben, sondern wir sind Menschen, das gehört dazu und das Wissen über das Universum, egal ob es jetzt anwendbar ist oder ob es abstrakt ist, wobei sich das natürlich dann im Laufe der Zeit immer verschiebt, also das, was abstrakt ist, wird irgendwann mal anwendbar. Aber egal wie sinnlos jetzt dieses Wissen ist, es ist genauso relevant für uns oder für sagen wir mal, einen Teil der Menschen, wie für andere halt irgendwie ein Buch, eine Musik, eine Oper oder sonst irgendwas, oder halt das Fußballmatch relevant ist. Ja? Das sind einfach Dinge, die gehören dazu. Ohne das sind wir halt tatsächlich nur Tiere. Und deswegen sollen wir das machen, weil wenn wir es nicht machen, sind wir keine Menschen mehr.
Wo du Ficken sagst, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eine Pille für den Mann gibt, die nicht so viele Nebenwirkungen hat. Sie haben an die Typen verfüttert, haben festgestellt, dass das Testosteron deutlich abnimmt und zwar so weit, dass es teilweise auf einen krankhaften Testosteronmangel runtergefahren ist. Und es scheint kaum Nebenwirkungen zu haben. Ja, die Probanden haben lediglich, sehr schön, lediglich über harmlose Beschwerden berichtet, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Akne. Ja. Damit ist das dann wahrscheinlich auch schon wieder ein Ladenhüter. Also sie sagen übrigens auch dazu, dass es vielleicht in 10 Jahren erhältlich sein könnte. Damit dürfte das dann ein Ladenhüter sein, weil es gibt ja die Pille für den Mann nicht wegen der Nebenwirkungen. Mhm. Gleichzeitig ist das auch ein schöner Hinweis auf die Existenz des Patriarchats, weil die Nebenwirkungen der Pille für die Frau sind den meisten Männern völlig Schnurz. Die wundern sich dann nur alle, dass ihre Frauen plötzlich weniger Bock auf Vögeln haben, wenn sie die Pille nehmen. So, aber du nimmst doch die Pille. Ja, aber ich habe keinen Bock. Ja, aber warum denn nicht? Ja, weil ich die Pille nehme. Das ist irgendwie, ja, naja.
Ist denn, wie ist es denn da mit der Sicherheit? Also wie effektiv ist denn das Ding?
Noch nicht effektiv genug. Darum verweisen sie auch auf in 10 Jahren. Also sie haben jetzt erstmal nur gefunden, dass Testosteronlevel sinkt und dass auch die Spermienanzahl sinkt. Aber sie sind noch nicht da, wo das irgendwie sinnvoll funktionieren könnte.
Ja, okay.
So. Zurück in den Weltraum. Bereshit.
Ja.
Ist das schlimm oder ist es nur schlimm für Israel, dass das Ding abgestürzt ist?
Es ist, glaube ich, prinzipiell ist es eigentlich gar nicht schlimm. Es ist halt das, was passiert. Ich meine, wir haben immer so diesen Anspruch, dass das alles irgendwie so perfekt laufen muss.
Ja klar, weil unsere Autos halten ja auch 100.000 Kilometer. Ne?
Ja, aber in dem Fall, es ist halt das, was die gemeint ist, das Besondere war halt, es war halt erstmal keine, für Israel, selbst Israel als Staat kann es ja eigentlich egal sein, weil das war ja keine Regierungsmission, sondern es war eine private Organisation.
Ach echt, ja, ich dachte, das wäre eine staatliche, okay.
Nee, das war quasi, die haben das im Wesentlichen, was habe ich gesagt, 84 Millionen Euro, im Wesentlichen halt privat finanziert, durch Spenden und irgendwie ein israelischer Milliardär, die haben das halt im Prinzip finanziert, das waren private Weltraumorganisationen, Weltraum und begeisterte Unternehmen, Space EL heißen die, dafür, dass es halt quasi die erste private Mission zum Mond war. Und die haben ja, ist ja nicht so, dass die nichts geschafft haben. Ich meine, die sind gestartet, die haben, das Ding hat funktioniert, die haben den Mond umkreist mehrere Zeit, haben alle möglichen Manöver durchgeführt und sind halt dann irgendwie 150 Meter vom Mond entfernt, ist halt dann irgendwie, ich glaube, der Motor ist ausgefallen oder sonst irgendwas. Und dann sind sie halt dann, ist halt die Landung dann halt, sind dann schneller gelandet, als sie es vorgehabt haben.
Schön gesagt, ja.
Und also insofern war das jetzt eigentlich, aber es ist halt dieser Anspruch, dass irgendwas beim ersten Mal immer funktionieren muss, ist halt ein bisschen, ich habe gerade ein schönes Buch gelesen, auf das wir vielleicht auch noch verweisen können, das nennt sich Rocket Billionaires. Das ist halt über diese ganzen Leute mit viel Geld, die dringend ins Weltraum wollen, also irgendwie Elon Musk und Jeff Bezos und so weiter, und wie die ihre Weltraumorganisationen aufgebaut haben, was die da wollen. Also ist sehr schön beschrieben und jetzt auch keine so Hagiografie, wo halt irgendwie so der heilige Elon gefeiert wird, sondern durchaus halt irgendwie interessant. Also es ist schon, und die beschreiben halt da vor allem am Anfang, es fängt halt an mit den Problemen eigentlich der NASA, die halt dann nach Ende des Shuttles wieder halt neues System brauchte, um irgendwas ins All zu bringen, und wie das gebaut worden ist und wie halt dann das halt wirklich, dass halt diese ganzen Raketen, wie hießen die alle, Deltas und Atlas, diese Firmen da, Boeing und ich vergesse, wie die andere heißt, die halt sich dann quasi so gebaut haben, also die haben auch alle anfangs überhaupt nicht funktioniert und die haben dann da könntest du vielleicht mal mit Tobi drüber reden, das wäre eine interessante Folge, weil der macht ja irgendwie so, da bin ich das erste Mal außerhalb eures Podcasts auf dieses Agil-Dings getroffen, was Tobi ja immer macht, ja. Das, weil anscheinend es da diese, bei der NASA quasi so diese, immer diese Mentalität vorgeherrscht hat, dass wir müssen das vorher alles so gut machen, dass halt, wenn das Ding startet, es auf keinen Fall irgendwas schief geht. Ja. Also die Rakete. Und das ist aber eigentlich, wenn du was testest, dann muss es schief gehen, sonst weißt du nicht, was. Das heißt, du kannst
stimmt,
also das widerspricht eigentlich dem Test. Also, und das ist dann das, wo Elon Musk, da gibt es eine schöne Anekdote, wo halt Musk, wie er sich das erste Mal mit diesen ganzen Raketen-Nerds getroffen hat und seine eigene Firma dann aufgebaut hat, und hat aber so einen Start von so einer kleinen Rakete zugeguckt, und die ist halt gleich sofort nach dem Start irgendwie explodiert, und der ganze Launchpad, wo du brauchst, dann irgendwie, du siehst ja auch, du musst ja irgendwie den Boden da betonieren, Stahlstrukturen reinbauen, und das war auch alles komplett im Arsch, und der hat ihm gesagt, ja, also wenn du jetzt dich hier mit Raumfahrt beschäftigen willst, auf sowas musst du dich einstellen. Ja. Und Musk hat dann gesagt, okay, also zu seinem Assistenten Notiz machen, gleich zwei von diesen Launchpads bauen immer, ja? Also, dass ja, man dann immer gut, gleich weitermachen kann. Also aber, du musst...
Was ich mich frage ist, also wenn die 150 Meter vorher abgestürzt sind, also gäbe es nicht eine Möglichkeit, in solche Sonden sozusagen ein Sicherheitssystem einzubauen, dass sobald der Motor ausfällt, bläst sich ein Airbag auf, sodass das Ding auftitscht und erstmal so rumkullert, aber nicht kaputt geht?
Ja, möglich. Also ich bin jetzt absolut kein Experte für diese ganze Raumfahrtingenieurszeug, aber möglich wäre das sicher, aber es halt, dann kostet es Geld, dann wird es schwerer, dann musst du wieder, kostet es mehr Geld für den Start, dann dauert die Forschung länger, also dann möglich wäre das natürlich alles. Und es ist halt die Frage, was man dann gewonnen hat damit, wenn man das macht. Weil das Ding, ich weiß nicht, was das genau machen sollte, ob das einfach nur landen soll, weil dann liegt es halt kaputt. Liegt es halt trotzdem noch kaputt auf dem Mond rum. Also,
ja, kann man dann irgendwie noch als Kurzwellenfunkrelais oder sowas benutzen.
Also machen kann man viel, aber es in dem Fall, wie gesagt, die sagen auch schon, glaube ich, sie wollen weitermachen, glaube ich. Genau, also hier, genau, Bereshit, ich lese es gerade den Artikel, sollte auch als Prototyp für künftige kommerzielle Mondlandungen funktionieren. Neben einer Kooperation mit der NASA hat SpaceDL zu Beginn des Jahres auch ein Abkommen mit dem deutschen Raumfahrtunternehmen OHB unterzeichnet.
Was auch immer
OHB ist. Ostholsteinisches.
Naja.
Weiß ich nicht, OHB.
OHB. Ja, egal.
Ich bin jetzt ein bisschen. Handelsstadt Bremen vielleicht.
Ostdeutsche
tatsächlich.
Handelsstadt
Bremen. Was? Die sind tatsächlich aus Bremen.
Nee.
Ha. Doch, OHB, Börsen- und Technologiegruppe mit Aktivitäten in der Raumfahrt mit Sitz in Bremen.
Ja.
Was das O steht, weiß ich nicht, aber.
Na, in Bremen ist Airbus auch, ne? Wahrscheinlich.
Stimmt,
dass die da irgendwie damit zu tun haben. Ja, so ein ja, haben wir denn eigentlich irgendwas übersehen im Weltraum? Also weil das Schwarze Loch und Bereshit waren ja schon so prominent. Ist was untergegangen oder waren das die guten Sachen?
Naja, gute Sachen. Das heißt, es gibt jede Menge tolle Geschichten. Also ich weiß gar nicht, ich habe eine Geschichte, die ist aber gesperrt bis, glaube ich, 17., 15., warte mal. Sperrfrist 15. April, 17 Uhr Sommerzeit.
Ja, europäische. Kann ich die Sendung auf 17 Uhr, 15. April, kann ich dir planen und dann automatisch veröffentlichen?
Ja, also die ist jetzt auch nicht, das ist halt jetzt, wie gesagt, an Dramatik jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit dem, also solche Mega-Ereignisse wie das Bild des Schwarzen Loches, das da war jetzt das Einzige, aber so die normale beeindruckende Forschung, die hat natürlich weiterhin stattgefunden.
Ja.
Die gerät dann immer ein bisschen in Rückstand, was das angeht. Aber zum Beispiel hier, das ist eine Pressemitteilung, die ich jetzt hier schon vorab bekommen habe vom DESI. Da geht es um eins meiner Lieblingsthemen, und zwar um die Asteroiden, aber in einem sehr, sehr, für mich, das, in einem Kontext, in dem ich sie noch nicht gesehen habe bis jetzt. Und zwar Asteroiden, Gammastrahlen und Sterne.
Aha.
Und zwar um das wieder mal ein wunderschönes Akronym, es geht um Veritas. Veritas ist das Very Energetic Radiation Imaging System. Mhm. Da haben Leute von DESI und von Harvard und von anderen, stimmt das Harvard überhaupt? Oder habe ich mir das gerade ausgedacht? Egal, also Wissenschaftler,
Wissenschaftlerinnen.
Haben, es geht um die Frage, wie groß ist ein Stern? Und zwar wirklich, wie groß ist er jetzt halbwegs exakt? Also das Problem, was die Astronomie ja immer hat, ist, dass unser Zeug, das wir da suchen, verdammt weit weg ist. Ja?
Ja.
Wir sehen im Wesentlichen nur halt Punkte und halt ein bisschen Licht. Und aus dem müssen wir alles rauskriegen.
Mhm.
Und jetzt, wir können messen, wie hell ein Stern ist, aber das war es eigentlich schon. Das ist die einzige, die Helligkeit und die Position. Das ist die einzigen direkten Messgrößen, die wir haben. Und jetzt musst du halt aus den beiden musst du alles andere rauskriegen. Und eine Frage ist, wie groß ist so ein Stern? Und das kann man halt abschätzen. Ich kann aus der Helligkeit, kann ich die Temperatur abschätzen. Aus der Temperatur kann ich nicht nur die scheinbare, sondern die absolute Helligkeit. Also nicht nur, weil das hängt dann davon ab, wie weit der weg ist. Wenn ich jetzt quasi aus der Temperatur und der tatsächlichen Distanz, wenn ich die irgendwie kenne, die absolute Distanz, dann kann ich aus dem ausrechnen, okay, ist der jetzt, wie groß der ungefähr sein muss, dass uns der so erscheint, wie er erscheint. Also man kann die Größe schon halbwegs abschätzen, aber halt nicht exakt. Und da gibt es halt wenig Möglichkeiten, die exakte Größe eines Sterns zu messen, weil nur ganz, ganz wenig davon kann man im Teleskop wirklich auflösen. Also da kannst du wirklich die Größe sehen. Das ist aber nur bei wenigen Sternen der Fall, weil die meisten halt viel zu weit weg sind. Oder du nutzt halt etwas, in dem Fall meistens hat man zum Beispiel den Mond benutzt. Ja? Wenn zum Beispiel der Mond von der Erde aus gesehen an einem Stern vorbeizieht, ja, also ein Stern bedeckt wird vom Mond, dann gibt's etwas, das nennt sich Lichtbeugung. Ja? Also das Licht des Sterns wird dann quasi, wenn es am gerade quasi an der Kante vom Mond, also Kante, also der Mond ist keine Scheibe, nur falls irgendjemand zuhört, der das glauben sollte. Also halt einfach an der ihr wisst, was ich meine, ja, wenn ich das sage. Also wenn der gerade
an der Mondscheibe.
Ja, dann kriegst du halt quasi keinen scharfen Schatten, sondern tatsächlich eben so Diffraktion. Also das kennt man ja auch, wenn das haben die meisten vielleicht schon mal irgendwo in der Schule gesehen, wenn du halt dann so ein Laserstrahl hast und den auf eine Kante richtest, dann kriegst du halt auch so eine Lichtbeugung, damit das Licht quasi so ein bisschen an der Kante ein bisschen stärker gebeugt, als es eigentlich denkst, dass das tut. Das nennt sich Diffraktion. Und da kannst du halt mit, wenn du halt dann dieses Beugungsmuster, was dann entsteht, das kannst du vermessen und aus dem Beugungsmuster kannst du dann wieder Rückschlüsse auf die Lichtquelle ziehen und eben auch aus die Größe der Lichtquelle. Das heißt, du kannst aus diesem Beugungsmuster des Lichts auf die Größe des Sterns schließen.
Gut. Ja.
Das hat man jetzt gemacht mit dem Mond, weil der Mond ist ja gut zu sehen, der ist oft da.
Da weiß man auch, wie groß er ist, genau.
Ja, der ist auch schön groß, der Mond, also der bedeckt auch öfter mal Sterne, also eigentlich ständig Sterne, weil Sterne sind ja überall. Aber das ist halt, mit dem Mond kannst du die scheinbare Größe eines Sterns bis zu einer tausendstel Bogensekunde vermessen. Ja, also Bogensekunde ist der ein Grad, also der Himmel, komplette einmal rund Himmel, 360 Grad, ein Grad hat 360 Minuten, eine Minute 360 Sekunden und tausendstel Bogensekunde. Das heißt, steht hier, wenn du eine 2-Cent-Münze auf dem Eiffelturm auf die Spitze packst und diese Münze von New York aus anguckst. Das ist eine tausendstel Bogensekunde.
Okay.
Und das kannst du, diese Größe kriegst du raus, wenn du den Mond nimmst als Messing. Noch besser ist es, wenn du ein kleineres Ding hast, das den Stern bedeckt und wenn du Strahlung hast, die kürzere Wellenlänge hat.
Aha.
Kleinere Dinge sind Asteroiden. Von denen fliegen auch jede Menge über den Himmel und ab und zu fliegen die auch genau vor einem Stern vorbei.
Ja.
Dann wird auch da das Licht gebeugt und du kannst das Gleiche machen. Und noch besser geht's, wenn du hochenergetischeres Licht nimmst. Ja, also nicht sichtbares Licht, sondern Licht mit kürzerer Wellenlänge. Und das Licht mit der kürzesten Wellenlänge ist halt Gamma-Licht, Gammastrahlen. Und Sterne leuchten ja im Prinzip bei allen Wellenlängen.
Mhm.
Das heißt, die geben auch Gammastrahlen aus. Und jetzt brauchst du Gammastrahlen-Teleskope, Cherenkov-Teleskope heißen die. Die sehen Gammastrahlen nicht direkt, sondern die Gammastrahlen kommen aus dem Weltall, treffen auf die Erdatmosphäre und dann, vereinfacht gesagt, da gibt's dann diese extrem energiereiche Strahlung, die Moleküle quasi der Luft, also es entstehen auf jeden Fall dieses blaue Leuchten, was man auch von Kernreaktoren kennt.
Ja.
Also Cherenkov-Strahlung, weil sich dann eben bei der Teilchen entstehen, die sich kurzfristig sehr schnell bewegen, schneller als die lokale Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre. Und dann gibt's so blaue Lichtblitze und die kann man beobachten. Und um jetzt die lange Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, das hätte ich ja vorher machen können, dann wäre es nicht so lang geworden, aber egal, das kann man nicht zurückspulen. Man hat jetzt tatsächlich eben mit solchen Cherenkov-Teleskopen, mit den Veritas-Cherenkov-Teleskopen, hat man es geschafft, jetzt zuzuschauen, wie ein Stern von einem Asteroid, dem Asteroid Imprinetta, 60 Kilometer groß, der ist im Februar 2018 vor einem Stern vorübergezogen. Man hat dann mit diesem Cherenkov-Teleskop tatsächlich sehr viele Bilder pro Sekunde machen können. Das ist auch ein Vorteil, wenn man hochenergetische Strahlung hat, 300 Bilder pro Sekunde und hat dann hier das Beugungsmuster extrem genau messen können und dann ebenso auch die scheinbare Größe des Sterns extrem genau vermessen können. In dem Fall waren es 0,125 tausendstel Bogensekunden. Also nochmal eine Größenordnung unter der
von dem
Mond. Ja. Und man weiß auch die Entfernung von dem Stern recht gut und weiß jetzt auch den Durchmesser. In dem Fall 11-mal so groß wie unsere Sonne. Und man hat das auch noch ein zweites Mal gemacht mit einem anderen Stern und einem anderen Asteroid und hat hier, ist nochmal ein bisschen runtergekommen, 0,09 tausendstel Bogensekunde und ein Stern mit 2,17-fachen Sonnendurchmesser. Das ist der kleinste Winkeldurchmesser von einem Stern, der je gemessen worden ist, direkt gemessen worden ist. Diese Asteroiden und Cherenkov-Teleskope liefern 10-mal bessere Auflösung als die bisherigen Methoden.
Schon geil, das heißt, unsere Karte vom Universum wird immer präziser, ne?
Naja, die Karte war vorher auch schon präzise, weil da geht es ja nur um die Position der Sterne, aber quasi die Reiseführer, wenn du dann irgendwie einzeln
bist, ja,
wie groß die Dinger sind, dann die werden immer besser, weil wir wissen nicht nur, da ist ein Stern, sondern wir wissen auch viel genauer, wo die Sterne sind. Und wenn man das jetzt halt irgendwie alles ein bisschen optimiert und noch ein bisschen größer macht und dann halt, Sie sagen hier, geeignete Teleskope könnten ungefähr ein bis bisschen mehr Asteroiden-Sternbedeckungen pro Woche beobachten. Mhm. Und dann können wir da vermutlich, wenn man das automatisiert und da ein bisschen mehr von den Dingern aufstellt, kann man vermutlich ziemlich viele Sterne dann, kann man die Kataloge dann mit genauen Sterndurchmessern vervollständigen, was nicht schlecht ist. Also das ist eine sehr schöne Arbeit. Und ich finde halt gerade solche Arbeiten immer so schön, weil sie halt wirklich zeigt, um wie viele Ecken man in der Astronomie immer denken muss, um irgendwas rauszukriegen. Also du brauchst ja irgendwie Gammastrahlung, die Atmosphäre zum Leuchten bringt, oder du brauchst einen Asteroid, der da rumfliegt, nur damit du halt dann am Ende rausfinden kannst, wie groß ein Stern ist. Ja, weil du halt irgendwie im Gegensatz zu den einfachen Wissenschaften, ja, wie Physik oder Biologie, die da irgendwie... die können sich ja Dinge nehmen, die können hier Dinge im Labor auf den Tisch legen, genau, und mit dem Hammer drauf klopfen oder...
Luschen sind genau. Das. Physiker sind alles Luschen.
Ja, das hattest du gesagt zum Glück, aber also wir Astronomen, wir haben es halt doch schon ein bisschen schwerer, weil wir sind quasi, wir müssen immer hier, wir können nur gucken, wir schauen nur, also wir schauen nur. Also insofern haben wir es halt ein bisschen mehr Ecken denken, um unsere Sachen irgendwie zu kriegen.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von der grenzenlosen Romantik des Weltenraumes zurück auf die Erde kommen kann. Aber ich mache es einfach mal kalt und hart. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Armut Spuren am Erbgut hinterlässt. Man sieht ja schon, dass Menschen, die einen sogenannten niedrigen sozioökonomischen Status haben, häufiger einen Herzanfall kriegen, Herzinfarkt oder einen Schlaganfall kriegen, sind übergewichtig, haben häufiger Diabetes, häufiger Magengeschwüre, häufiger Lungenentzündung, häufiger Depressionen, häufiger Suchterkrankungen, häufiger Angststörungen. Mhm. So, dann gibt's Studien, die zeigen, dass Armut in Kindheit und Jugend sich auf die Gesundheit im Alter auswirken kann. Und die Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden, beziehungsweise haben sich angeguckt, die Anlagerung von Methylgruppen am Erbgutstrang. Da, wo so eine Methylgruppe an der DNA sitzt, werden die Gene nicht mehr abgelesen. Ja? Okay. Und haben rausgefunden, dass, ich zitiere es mal, eine Überrepräsentierung von Stoffwechselwegen. Sie haben rausgefunden, unsere Analysen haben eine Überrepräsentierung von Stoffwechselwegen identifiziert, die mit der Immunfunktion, der Skelettentwicklung und der Entwicklung des Nervensystems zusammenhängen. Das heißt, die haben jede Menge, ist ein etwas längerer Artikel mit ganz vielen Zahlen, die ich jetzt allen ersparen werde. Die haben rausgefunden, dass bei armen Menschen die Methylisierung der DNA wesentlich stärker ist an bestimmten Stellen als bei Menschen, die im Wohlstand aufgewachsen sind, und leiten daraus ab, dass dadurch die Krankheiten dann zustande kommen.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, was man da machen kann, ob man jetzt Leute trotzdem in Armut halten kann, um dann hinterher eine Gentherapie an ihnen zu machen, damit sie nicht so ganz so krank werden und vielleicht auch noch länger die Drecksarbeit machen können für die Leute,
ja,
die sowieso gesund sind.
Oder wir gucken halt, dass das mit der Armut irgendwie aufhört.
Könnte man auch natürlich machen, aber das wäre ja Kommunismus.
Ach so. Ja, na egal. Dann wollen wir natürlich keinen Kommunismus. Nein, der Markt soll alles regeln.
Genau.
Ach, da habe ich wieder so aufgeregt kürzlich über Ich habe wirklich überlegt, ob ich noch einen Artikel schreiben soll dazu, und dann habe ich, oder nicht, und dann habe ich doch einen geschrieben, weil mich die ganzen Typen, die da jetzt hier angesichts dieser Friday for Future Sachen hier ankommen, und also die ganzen Typen, Christian Lindner und
sonstige Verschwörungstheoretiker,
es ist natürlich lustig, sich da irgendwie leicht sich darüber lustig zu machen über den Heide, der selbst irgendwie erzählt hat, als Teenager irgendwie was mit dem Geld seiner Eltern irgendwie eine Firma in den Sand gesetzt hat?
Wie hieß denn die Firma? Hieß Momox? Nee, Momox waren die CDs ankaufen, irgendwas. Der hat ein Startup gegründet, in der Endphase der New Economy damals hat er ein Startup gegründet. Da sind über 1 Million Staatsknete reingeflossen, und hinterher gab es dann irgendein Gutachten oder sowas, in dem stand drin, dass diese über 1 Million im Wesentlichen in die Taschen der Geschäftsführer geflossen zu sein scheinen.
Ja,
diese Legende von Gründer und ne, man muss auch mal scheitern dürfen und so, die ist auf Christian Lindner, zumindest wenn ich die Berichterstattung über seine Firma damals richtig interpretiere, nur mit einigen intellektuellen Wolten wirklich anwendbar, nennen wir es mal so.
Ja. Also ich habe was anderes jetzt gemeint, weil ich habe diese Geschichte, wo er erzählt hat, dass er irgendwie, er wollte dann, es gibt dieses Zitat, was jetzt in der letzten Zeit immer rumging, wo er gesagt hat, irgendwie, dass er quasi auch die Schule so nervig fand und lieber mit irgendwie Kunden telefoniert wollte.
Ach so, ja, genau.
Und jetzt halt irgendwie rummeckert, wenn die Kinder halt mal was Vernünftiges machen und sich tatsächlich um diese ganzen den Klimawandel kümmern. Ja. Und er sagt aber bitte, ja, das ist ja absurd, Bruder, irgendwie hier in München die Schule, was die da irgendwie das Bußgeld verhängt hat. Und alles. Ja, ja. Also das ist, also man, ich finde das halt so, ich habe das in meinem Artikel, den ich dann doch geschrieben habe, für mich ist das, natürlich hast du halt solche Deppen wie von der AfD und von Donald Trump, wie die alle heißen, bei uns in Österreich, von der FPÖ, die alle sagen, ja, das ist der
Klimawandel. Bei euch in Österreich nennt man diese Leute Regierung.
Ja, leider. Also wart nur ab, das kommt hier auch noch. Ja, also. Wir haben jetzt hier Landtagswahlen, nach den Landtagswahlen in den 4 Stück oder sowas wird es die ersten CDU-AfD-Koalitionen geben und dann geht das dann im Weg.
Gehe ich allerdings also, auch aus,
ja. Aber wie gesagt, diese Typen, die halt wirklich sagen, Klimawandel gibt's alles nicht oder ist alles irgendwie, ist alles nur Lüge, die sind natürlich schlimm, ja. Aber für mich sind diese ganzen so diese Christian Lindner, FDP, der Markt wird schon richten oder
sowieso.
Der erzählt ja, die sind, finde ich, auf eine andere, ich will jetzt nicht gleichsetzen natürlich, bevor mir das wieder jemand vorwirft, aber die sind meiner Meinung nach mindestens genauso schlimm, weil die
Pseudo-Argumente haben. Also die sehen so aus, als hätten sie gute Argumente für ihre Annahme, dass der Markt das regeln würde. Und das ist eben das Problem.
Es ist halt,
die verführen die, wie soll ich sagen, ja, die verführen die Einfältigen. Und die meisten Menschen sind einfältig, auch du und ich. Auf den meisten Gebieten im Alltag sind wir einfältig und eben deswegen verführbar durch genau solche Pseudo-Argumente, wie Lindner sie benutzt.
Ja, ich meine, hier, so, wenn diese ganzen waschechten, die echten Klimawandelleugner, die sagen halt, da gibt es gar kein Problem.
Ja, die kannst du auslachen.
Und die FDP und die ganzen, die sagen halt irgendwie, die leugnen ja den Klimawandel nicht. Das tun sie ja nicht.
Die sagen nur, der Markt wird es regeln.
Die sagen genau, das Problem wird sich in Zukunft schon irgendwie lösen. Und bis dahin machen wir halt mal so weiter wie jetzt.
Das nächste, wenn sie nicht sagen, der Markt wird es regeln, sagen sie halt, ja, ich vertraue auf die deutsche Ingenieurs, auf den Erfindergeist der deutschen Ingenieure. Und kein Journalist, ja, in diesen ganzen Sendungen, in denen der Lindner diese Scheiße redet, keiner dieser Kolleginnen und Kollegen hat den Arsch in der Hose, mal zu sagen, Herr Lindner, nennen Sie mir doch mal 3 dieser Erfindungen, die uns da helfen werden.
Ja, das Wasserstoffflugzeug,
sagt er. Ja, genau, das Wasserstoffflugzeug, die Kohlenstoffverpressung und weiß der Geier. Ja,
die selbstfahrenden Autos, glaube ich, sind immer noch dabei.
Und dann kann man ja mal mit ihm darüber diskutieren, wie schnell wir zum Beispiel diese Kohlenstoffspeicherkraftwerke oder wie das heißt, bauen müssten. Und dann wirst du halt ganz schnell sehen, dass da kein Ingenieur der Welt in der Lage ist, das Problem zu lösen.
Das ist halt eine sehr subtile Art, einfach zu sagen, halt irgendwie, ja, das Problem halt in die Zukunft zu schieben. Wir müssen jetzt nichts machen, das macht die Zukunft.
Das ist nicht mein Problem. Im Grunde sagt er, das ist nicht mein Problem, weil ich habe genug Kohle und genug Kontakte, um jedwedes Klima in irgendeiner Form abzuwettern.
Fortspiele. Genau, und darum finde ich halt, sind die halt in Sachen Klimaschutz oder in Sachen Problem, sind die halt meiner Meinung nach genauso gefährlich wie die Klimawandelleugner.
Ich finde sie gefährlicher.
Aber, ja. Ja, weil du sie halt nicht so leicht als
Scharlatane entlarfen kannst.
Genau, ja. 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 Das weiß ich aber gar nicht, wie wir da drauf gekommen
sind. Ich weiß es auch nicht, aber du hattest was war denn das für ein Stichwort, wo ich dachte, oh, da kann ich was drüber erzählen, da habe ich nämlich auch was gemacht. Genau. Chinesische Wissenschaftler haben einen neuen Biosprit gebastelt. Und zwar geht es da um Flugzeuge. Das ist ja ein Riesenproblem, ne? CO2-betrieben, also Flugzeuge sind halt CO2-Schleudern. Sie schleudern das CO2 daraus, wo wir es am wenigsten gebrauchen können, nämlich oben.
Aber wenn das Wasserstoffflugzeug kommt.
Wenn das Wasserstoffflugzeug kommt, und das wird nicht kommen, denn die Chinesen haben jetzt was gebaut. Also elektrisch fliegen wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Oder Heliumflugzeug.
Heliumflugzeug
ist viel leichter.
Warte, ich habe eine Idee, wie wir es nennen könnten. Zeppelin.
Genau,
ja,
aber denen, schnelle Zeppelin.
Genau, Hyper-Zeppelin, Ultra-Zeppelin, gar nicht schlecht. Elektrisch.
So mit A geschrieben. Zeppelin.
Genau, Zappelin.
Genau.
Geil, sehr, sehr geil.
Ja, gleich registrieren die Firma, neues Startup. Genau.
Wenn man es aufschreibt, kann man es übrigens auch Zappeline lesen. Das ist jetzt... Jedenfalls elektrisch fliegen kannst du vergessen, ist die Energiedichte ist halt nicht hoch, also ne, Energie in Batterien und so weiter.
Die Chinesen, Entschuldigung, ich muss dich mal unterbrechen. Zappelin ist ein homöopathisches Produkt, mit dem du nervöse Störungen mit Unruhe behandeln kannst.
Zappelin D30. Ja, gut, nimmt man aber immer, nimmt man immer zusammen mit Imbecilium D100. Ja,
ja. So, aber jetzt wieder zurück zum Chinesen.
Zurück zum Chinesen. Genau. Der Chineser hat einen Biokraftstoff gebaut, der eine höhere Energiedichte hat. Also ne, ist aus Biomasse, hat eine höhere Energiedichte als Kerosin. Und das Interessante dabei ist, also es gibt halt Biokraftstoffe, die auch in Flugzeugen eingesetzt werden können und sowas, aber die sind halt, die haben halt eine niedrigere Energiedichte, darum ist Kerosin günstiger, also wird Kerosin verbrannt. So, jetzt hat das Zeug eine höhere Energiedichte als Kerosin. Es besteht also viel eher die Möglichkeit, dass das wirtschaftlich ist und dass Flugzeuge in Zukunft mit solchem Biosprit angetrieben werden könnten. Blöd ist, also sie machen es aus Zellulose, um die Zellulose dann zu diesem Biosprit umzubauen, brauchen sie Dichlomethan.
Ja, das klingt nicht so gesund.
Genau, Dichlomethan ist nicht nur ungesund bis giftig, sondern auch noch umweltschädlich. Aber macht nichts, Dichlomethan wird auch benutzt, um entkoffeinierten Kaffee herzustellen. Aber immerhin, also da tut sich auch was, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf magische Weise mit dem Fliegen aufhören, die ist äußerst gering, denke ich mal. Und wenn wir es dann wenigstens mit Biosprit machen können, dann wäre es ja vielleicht ein bisschen besser. Wobei da auch noch die Frage wäre, weil auch das emittiert CO2, der vorher in Pflanzen gebunden war, hinterher auch wieder in Pflanzen gebunden sein wird. Aber die, wie nennt man das denn, die Burn Rate, also die Geschwindigkeit, mit der das CO2 freigesetzt wird, wenn ich ein Flugzeug betreibe mit dem Biosprit, ist ja um Größenordnungen höher als die Geschwindigkeit, mit der dieses CO2 dann wieder in Biomasse gebunden wird. Von daher sind wir wahrscheinlich sowieso verdammt oder so ähnlich. Ich habe noch eine schöne Fluggeschichte. Flugtaxis! Ja. Da haben sich ja unser Verkehrsminister und unsere Digitalstaatssekretärin.
Ist das dann über Uber?
Über Uber. Über Uber Zeppeline.
Genau.
Der Sendungstitel wird immer länger, mein Freund. Da hatten sich ja dann Audi Scheuer und wie heißt Doro Bär, hatten sich da so nicht entblödet, sich mit irgendwie so einem Ding fotografieren zu lassen, was Airbus gebaut haben will, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, das war nur so ein Plastemodell, das überhaupt nicht fliegt. So, und während die Leute, die sich eigentlich hier mal um vernünftige Verkehrsinfrastruktur, Digitalinfrastruktur und Umweltschutz kümmern sollten, nichts getan haben, haben amerikanische Wissenschaftler eine Studie gebaut und haben sich Flugtaxis angeguckt, sind davon ausgegangen, dass die Flugtaxis mit einem normalen US-amerikanischen Strommix betankt werden, 60% Kohle-Erdgas. Haben dann mal geguckt, wie energieeffizient ist dieses Ding denn eigentlich, beziehungsweise wie viel CO2 erzeugt eigentlich das Reisen im Flugtaxi, weil der Strom erzeugt werden muss, solange er nicht komplett grün ist und so weiter, brauchen wir nicht erklären. So, die Energieeffizienz steigt, je weiter du fliegst, weil Start und Landung, weil das Senkrechtstarter sind, Start und Landung am meisten Energie bei Start und Landung verbraucht, und haben herausgefunden, bis 35 Kilometer sind Autos mit Verbrennungsmotoren besser als elektrische Flugtaxis.
Hui.
Ist geil, ne? Das heißt, hier in der Stadt, wo sie ja dann eingesetzt werden sollen, was sie sowieso nicht werden, weil die viel zu laut sind und viel zu relevantes Anschlagsziel. Aber hier in der Stadt wären sie halt unsinniger. Das Einzige, was du hättest, du würdest halt schneller eventuell von A nach B kommen, weil du über den Stau hinweg fliegen kannst. Dann haben sie eine Referenzstrecke genommen von 100 Kilometern. Da hat das Flugtaxi 35% weniger Treibhausgasausstoß als das Auto. Mit dem Elektroauto bist du aber immer noch besser dran. Da bist du 28% unter dem Flugtaxi. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist ein Elektroauto fahren, selbst wenn du es mit 60% Kohle und Erdgas, also fossilem Strom, betreibst. Außer, wenn du 3 Passagiere reinsetzt. Dann ist das Flugtaxi 6% besser als das Elektroauto.
Das ist also alles.
Egal, wie was wir. Hört einfach auf mit dem Scheiß, schreit mein Gehirn hinten im Hinterkopf die ganze Zeit. Hört doch mit dem Scheiß auf.
Es ist halt auch die Frage, welche Mengen kann das wirklich relevant transportieren?
Ja, weil
das ist ja auch wieder nur was, wo dann die Leute, die jetzt mit dem Helikopter zur Sitzung fliegen, die fliegen halt mit Flugtaxi. Also das wird
keinen Impact haben. Das ist für die Leute, wo Audi Scheuer und Doro Bär hinterher die Jobs kriegen. Für die Abteilung ist das gut. Und ich denke die ganze Zeit, wenn ich sowas sehe, das ist ja alles schön und gut, was ihr macht. Aber wir haben ja nicht nur ein Umweltproblem, also ein Emissionsproblem. Wir haben halt auch einfach ein Platzproblem. Wir müssen die Autos wegkriegen. Wir wollen den Himmel nicht voll haben. baut doch bitte einfach Straßenbahnen, People Mover über Seilbahnen oder sonst irgendwie was. Das, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir so zögerlich sind.
Ja, ach, ja
weil wir doof sind. Halt, ja, weil ja. Menschen, ja, okay, weil wir Menschen sind.
Gut, dann erzähl mir mal was anderes.
Und zwar, schade, ich wollte jetzt gerade die schlechten Nachrichten vom Klima, aber die kann ich ja dann hinterher noch bringen.
Gut, ich habe hier noch zwei Geschichten über den Weltraum.
Oh!
Also jetzt in dem Fall Raumfahrt.
Ja.
Und zwar, einmal ist jetzt, hier sind die Ergebnisse dieser Zwillingsstudie im Weltall veröffentlicht worden, falls du von der schon gehört hast.
Nee, eigentlich nicht. Bei Zwillingsstudie fallen mir immer nur diese ganzen komischen Nazi-Sachen ein, weil ich darüber mal ein Buch gelesen habe. Erzähl mal.
Ja, die waren jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht, die schauen nicht so aus. Obwohl, die haben beide eine Glatze, die Typen, um die es geht. Also, nee, es geht um die beiden Astronauten Scott Kelly und Mark Kelly. Der eine hat einen Schnurrbart und eine Glatze, der andere hat nur eine Glatze. Aber es schauen beide nicht aus wie Nazis. Also Nazis kommen, glaube ich, nicht vor in der Geschichte. Es sind halt keine Eineigen-Zwillinge, aber Zwillinge?
Ja.
Nee. Die sind keine Einheiligen. Die beide Astronauten. So, und der eine, Scott Kelly, war jetzt vor kurzem 340 Tage nonstop im Weltall. Und Mark war, der war vorher auch schon mal im Weltall, aber nur ganz kurz. Und war jetzt während der Zeit auf der Erde.
Ja.
So, und dann haben sie halt geguckt, einfach mal halt irgendwie ständig, also beide gleichzeitig, der eine auf der Erde, der andere im All, halt irgendwie alle möglichen Urin, Blut, Speichelproben und so weiter, jede Menge Tests gemacht und alles. Einfach mal zu gucken, wenn du halt schon so zwei Astronauten hast, die quasi genetisch identisch sind, was macht jetzt wirklich das im Weltallsein mit deinem Körper?
Aha.
Und das haben sie jetzt dann untersucht. Und die Untersuchungen jetzt veröffentlicht. Und die triviale Erkenntnis ist, wenn du lange im Weltraum bist, dann passiert was.
Ach.
Ja, also es hat sich jede Menge verändert bei Scott, der im All war, also Herz, Kreislaufsystem, Immunabwehr, Bewegungsapparat, Augen, alles schlechter geworden. Genexpression haben sie auch untersucht. Also die 9000 Orte des Genoms haben sich quasi, sind quasi verändert worden.
Ja.
Und das Überraschende, oder eines der überraschenden Dinge waren die Telomere. Das sind ja die Dinger, die auf den Chromosomen am Ende drauf pappen und wo man sagt, dass die halt irgendwie mit der Lebensdauer oder halt dem quasi dem Alter, also wenn du je länger die Telomere, desto länger, wenn die Telomere länger werden, dann ist das quasi wie eine Verjüngung, so ungefähr.
Okay, verstehe.
Und,
Anti-Aging-Ding.
So ungefähr, ja. Und die haben festgestellt, dass bei Scott im Weltall die Telomere länger geworden sind. Aber wieder geschrumpft sind, als er auf der Erde zurückgekommen
ist. Ich wollte gerade Zeitdilatation, aber gut.
Nee, das ist so, glaube ich, falsch. Und dann, was sie tatsächlich auch gemerkt haben, die Strahlenbelastung war natürlich intensiv. Also er war insgesamt 146 Millisievert. Das ist das, was du auf der Erde an natürlicher Hintergrundstrahlung in 50 Jahren abkriegst.
Aha.
Hat er in nicht mal einem Jahr auf der ISS rausgekriegt. Mittlerweile, der ist auch schon eine Zeit lang wieder zurück, also seit 2016 ist er wieder zurück. Mittlerweile sind beide Zwillinge wieder gleich gut drauf. Also gesundheitlich ist alles wieder gleich. Aber sie sagen, die Wissenschaftler, insgesamt waren jetzt die Effekte des Aufenthalts im All deutlicher und stärker, als sie erwartet haben. Vor allem bei den strahlenspezifischen Reaktionen, also die Genexpression, DNA-Instabilität und kognitiven Defizite, was vor allem halt in Sachen Marsflug.
Raumfahrt macht doof.
Ja, tatsächlich. Da habe ich mal einen Artikel geschrieben mit glaube ich, ziemlich genau der Überschrift. Da ging es tatsächlich eben auch um die Auswirkungen von kosmischer Strahlung aufs Gehirn gibt, die halt tatsächlich dann auch, die jetzt noch nicht konkret, in dem Fall wurden sie jetzt mal konkret gemessen, aber wenn du zum Mars willst, dann bist du ja deutlich länger unterwegs, bei deutlich stärkerer Strahlenbelastung.
Aha.
Und das wird ein Problem werden. Also ich weiß nicht, wie es da jetzt aktuell steht, also mit Mars One, wie gesagt, die gibt es ja schon nicht mehr, diese Abzocksicht, aber Elon Musk ist ja immer noch dabei, mit seinem Red Dragon da zum Mars fliegen zu wollen demnächst. Also das wird ein großes Problem werden. Diese gesundheitlichen Aspekte, alle kümmern sich nur um die Technik und die Raketen und irgendwie, wie schnell man irgendwo hinfliegen kann. Aber diese ganzen gesundheitlichen Aspekte, die sind da, glaube ich, die werden ein bisschen vernachlässigt, zumindest in der öffentlichen Darstellung.
Kann man dagegen eigentlich ordentlich abschirmen? Oder müsste man dann
natürlich
richtig Bleiplatten mit sich rumschleppen, die...
Natürlich kannst du abschirmen, ja. Du kannst halt ordentlich Bleiplatten ins All schicken, was halt keiner machen möchte so gerne, weil Bleiplatten halt ordentlich schwer sind. Du kannst probieren irgendwie das Raumschiff, du kannst dich natürlich in den Asteroid rein, du kannst einen Asteroid nehmen, kannst den aushöhlen und dich da reinsetzen und dann pappst du außen ein Treibwerk, Triebwerk drauf.
Ah, das wäre mal eine coole Idee. Durch
die Gegend. Ja, die ist auch nicht von mir, die ist auch schon ziemlich alt, aber in meinem Buch über Asteroiden habe ich das beschrieben. Also das ist so eine klassische, wenn du Raumstationen oder Generationenschiffe bauen willst, dann nimmst du den Asteroid und setzt dich da rein. Du kannst natürlich, das ist natürlich jetzt alles Science Fiction, also das ist jetzt nichts, was ich glaube, das will nicht mal Elon Musk machen. Aber du kannst, du könntest halt, eine Idee, die ich mal gehört habe, ist, dass du dein Raumschiff quasi halt mit Wasser pflasterst, weil Wasser ja auch eine gute,
ja.
Und in dem Fall halt Wasser in der Form, in der es halt dann da verfügbar ist. Also im Wesentlichen pflasterst du dein Raumschiff mit Pisse und Scheiße aus,
ja.
Weil das fällt halt an und das schmeißt du halt dann nicht weg, sondern tust das, vermutlich, die werden das nicht an die Wand schmieren, sondern irgendwie Plastiktüten und dann irgendwie keine Ahnung, wie das genau
ist. Es sei denn, sie verlieren irgendwann den Verstand, weil die Reise ist,
so ungefähr. Ja, wenn dann die kognitiven Defizite kommen, aber das halt solche, weil du kannst halt irgendwie dieses Material, das kannst du halt wirklich nicht von der Erde günstig nach oben bringen. Das heißt, du musst irgendwas machen oder halt, dass du halt dann vielleicht, wie halt, wenn du bei längeren Reisen, dass du halt wirklich die Wasservorräte quasi da als Strahlenschutz nimmst und dann halt im Laufe des Flugs halt ersetzt durch, entweder halt immer wieder aufbereitest oder halt ersetzt durch Urin oder irgendwie sowas. Also es gibt schon Ideen, aber nichts, was, wo man jetzt sagen kann, das bauen wir und dann haben wir es, sondern wirklich, da muss man wahrscheinlich noch lange, lange testen. Auch solche Sachen, die dann immer wieder mal gern gefragt werden, ja, können wir da nicht einfach ein Magnetfeld rummachen und das Raumschiff, das wird auch schützen und klar können wir, es weiß noch keiner wie. Also wie man halt so ein starkes Magnetfeld erzeugt, das halt dann so lokalisiert um das Raumschiff rum ist, das hat auch noch keiner rausgefunden, wie man das machen kann. Also
das ist aber auch so dann eher so Shields up, Red Alert, ne?
So ungefähr, ja. Also die Strahlenbelastung, das ist ein großes Problem. Also da fehlt noch eine wirklich effektive Lösung.
Gegen Stress hingegen haben wir eine effektive Lösung und zwar Naturaufenthalte. Ja, ist ja, wir wissen ja, dass in den Wald gehen gegen Stress hilft. Was wir nicht wissen, ist, wie lange müssen wir denn eigentlich in den Wald? Und das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, haben ein paar Probanden 8 Wochen lang dreimal wöchentlich in die Natur geschickt. Mindestens 10 Minuten mussten sie raus. Danach war egal, wie lange sie da geblieben sind. Danach, als sie dann wiedergekommen sind, Speichelprobe, Cortisol-Level gemessen. Das ist das Stresshormon und je nachdem, wie viel man davon im Speichel messen kann, kann man halt sagen, so hoch ist der Stress. Was sie nicht machen durften, ist irgendwas machen, was Stress erzeugt. Also sie durften keine Mobiltelefone benutzen, nichts lesen oder sich mit jemandem unterhalten, auch keinen Sport treiben, sondern mussten eine ruhige Naturerfahrung über sich ergehen lassen.
Ach, wenn ich ruhig im Wald sitzen darf und nicht lesen darf und keinen Sport machen darf, dann stresst mir das erst recht.
Also. Ich glaube, man kann das lernen, davon genau nicht gestresst zu sein, aber gut. 20 bis 30 Minuten reichen aus, um den Cortisolspiegel so weit zu senken, dass du keinen Stress mehr hast. Das heißt, 20 Minuten rausgehen, maximal eine halbe Stunde, dreimal die Woche scheint zu reichen, um sich zu entstressen, wenn man denn dann das Telefon zu Hause oder wenigstens in der Tasche lässt.
Ja, ja, dann geht doch alle mal in den Wald.
Ja, genau, wenn ihr einen habt. In der Stadt hat man sowas ja nicht so unbedingt.
Ja, also ich weiß nicht, muss das ein echter Wald sein oder so ein großer Park?
Ein großer Park wird wahrscheinlich auch reichen.
Also weil ich vermute mal,
und Sie haben auch gesagt,
Berater.
Ja, und Sie haben auch gesagt, die einen Biergarten setzen. Nee. Sie haben auch gesagt, die Aktivität, die du dann draußen machst, ist eigentlich egal. Das heißt, du kannst dich halt auch eine halbe Stunde auf eine Parkbank setzen und den Vögeln zugucken.
Ja, dann mach das doch. Und wenn ihr im Wald seid, könnt ihr Pilze suchen. Mhm. Und die Überleitung wird so oder so nichts, glaube ich. Also Pilze gibt es nämlich auch auf der Raumstation. Mein zweites Weltraumfahrtsthema.
Obwohl, was
da haben wir
Champignons.
Ja, genau, Parasole, bisschen also, Eierschwammerl, wie heißen die bei euch? Pfifferlinge. Genau. Nee, es haben jetzt tatsächlich, man stellt sich ja so eine Raumstation immer so vor, so ganz weiße Strahlen, keimfrei, alles. Aber ist es tatsächlich nicht, ja. Also das ist schon ziemlich angesifft da oben. Und wenn du mal mit Astronauten redest, die erzählen auch, dass es dann entsprechend angesifft ist und halt auch so riecht. Und dass du, ich muss dann irgendwie ständig, ich glaube, auf der Mir war das, wo sie immer ständig die die Wände abwaschen mussten, damit da halt irgendwie nicht zu viel Schimmel irgendwie rumklebt und alles. Aber jedenfalls haben jetzt Wissenschaftler tatsächlich mal untersucht, das erste Mal quasi alles auf der ISS, alle Bakterien und Pilze katalogisiert. Also wirklich in allen Räumen durch alles mal wirklich katalogisiert. Innerhalb von.
Das ist wahrscheinlich auch sind das Informationen, die man eigentlich gar nicht hätte haben wollen, oder?
Naja, doch, in dem Fall, okay, Wenn wir sie schon haben. Also es geht um 24 Proben haben sie genommen in 14 Monaten von drei verschiedenen Besatzungen an so Esstisch, Schlafkabine, Klo, Wände, Fenster, also wirklich über die ganze Raumstation verteilt. Aha. Und haben dann tatsächlich festgestellt, dass die Pilze, die sie gefunden haben, die waren im Wesentlichen stabil, da hat sie in der Zeit nicht viel getan, bei den Bakterien allerdings schon. Weil vermutlich halt dann die Leute gewechselt haben und die Bakterien, die sie gefunden haben, waren auch tatsächlich halt eben mit die du auch im menschlichen Mikrobiom
so
findest.
Russenbakterien, Chinesenbakterien, deutschen Bakterien und so.
Ja, ich glaube, die Wissenschaft hat da ein bisschen konkretere Einteilungen für diese Dinger. Aber also am häufigsten haben sie Staphylokokken gefunden.
Ja.
26%, Enterobakterien 23%, 11 waren Bacillus, war Staphylococcus aureus, lebt auf menschlicher Haut und auf der Schleimhaut, ist meistens harmlos, kann aber auch Infektionen verursachen. Und dann haben sie auch Enterobacter gefunden. Das sind die im menschlichen Darm vorkommen. Also, ja, also weiß ich, ob sie alle die.
Ob da nicht vielleicht doch jemand die Innenwände mit Stuhl.
Ja, oder halt vermutlich, man weiß ja, diese Schwerelosigkeit, da fliegt ja noch mehr Zeug rum. Also wenn du da nicht irgendwie, wenn du mal ein bisschen quasi daneben machst, ich weiß es nicht, wie du das hier, aber auf jeden Fall, diese Bakterien, die kommen auch bei uns vor, also natürlich. Also die gleichen Bakterien findest du bei uns in Fitnessstudios, in Büros, in Krankenhäusern und so weiter. Das heißt auch nicht, weil dass die Bakterien da sind, dass du dann sofort krank wirst davon, sagen sie auch. Also das sie wissen allerdings noch nicht, wie sich das auf der ISS genau auswirkt, weil auf der Erde sind diese Mikroorganismen, da können die Materialien zersetzen. Ja. Was auf der ISS ist, wissen sie noch nicht. Und vor allem wissen sie auch noch nicht, wie die Schwerelosigkeit, ob die jetzt Resistenzen fördert. Zum Beispiel, da gibt es Vermutungen, dass das so sein kann. Wissen sie auch noch nicht genau. Und sie sagen auch, dass insofern will man das schon wissen, was da oben ist, weil auch das ist ein Ding, was du bei Langzeitsachen berücksichtigen musst, dass du halt dann vielleicht ganz andere Mikroorganismen hast, die du halt auf der Erde, da kannst du den halt irgendwie aus dem Weg gehen oder kannst leichter mal irgendwie putzen als auf einer Raumstation. Ja. Und der zweite Grund ist, dass du mit den Informationen, dass dir das auch was hilft, wenn du quasi so Reinräume auf der Erde verstehen willst, ja, weil da hast du wirklich einen komplett abgeschlossenes Labor quasi auf der ISS, da kommt ja von außen nur das rein, was du von außen mitbringst und das weißt du normalerweise, weil selten sind Menschen und Materialien so gut untersucht vorher, bevor sie durch eine Tür gehen, wie auf der Raumstation. Das heißt, du hast dann ein Labor, wo du halt wirklich schön untersuchen kannst, wie sich so Reinräume verändern im Laufe der Zeit. Also das hat da vielleicht auch noch Auswirkungen.
Hab ich noch was mit? Ja, Mensch, da passt ja doch die Geschichte der Bakteriophagen dazu, die ich mitgebracht habe. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Bakteriophagen gar nicht immer so toll sind, wie wir alle glauben. Bakteriophagen sind Viren, die aber nur Bakterien befallen. Und die gelten so ein bisschen als Wundermittel anstelle von Antibiotika, als Wundermittel gegen multiresistente Keime. Die Russen scheinen da sehr viel Forschung betrieben zu haben in den letzten Jahrzehnten. Russenbakterium, siehst du? Ja. Da kommen die her. So, und bisher ist man davon ausgegangen, dass die Viren von den Immunzellen ignoriert werden und darum nicht in die menschlichen Zellen eindringen, keine gesundheitliche Bedeutung haben. Aber wenn sie zusammen mit ihren Wirtsbakterien in eine Wunde kommen, dann können sie die Immunabwehr schwächen, ja, und dann chronische Infektion und so weiter. Und das gefunden haben sie das Problem bei Pseudomonaden.
Sind das nicht die Dinger von Leibniz? Ich dachte, die gibt's gar nicht.
Leibniz? Ach so. Ich war jetzt gerade bei der Keksfirma. Alter Vater. Willkommen in der Wissenschaftssendung, in der Leibniz Kekse herstellt. Ja. Jedenfalls haben sie das bei den Leibniz Keksen gefunden.
Ja.
Und da können die dann richtig, also diese Pseudomonaden können richtig fies werden, und zwar bei Leuten, die sowieso schon ein schwaches Immunsystem haben, so Krankenhäuser, ne? So, gerade da, wo man ein schwaches Immunsystem hat, befördern die Wundinfektion, Infektion von Atem- und Harnwegen, Lungenentzündung, Sepsis, Herzerkrankung, und das sind dann auch gerne mal die multiresistenten Erreger, diese Pseudomonaden. Das heißt, die Bakteriophagen sind genau da, wo es wo es multiresistente Erreger gibt, manchmal keine allzu gute Idee. Ja. Schade drum. Aber ist halt auch nur manchmal, ne? Es gibt noch genug Anwendungsfälle dann für Bakteriophagen, wo das noch funktioniert. Hoffen wir.
Gut, ich habe jetzt noch zwei Geschichten. Ich habe noch eine über Wissenschaftskommunikation und Podcasts, die ein kleines bisschen vielleicht auch Werbung ist, aber eigentlich ist es Wissenschaftskommunikation und Podcasts. Und eine über Sperma.
Sperma, oh, Sperma gefällt mir. Gut. Danach mache ich ja nur noch schlechte Nachrichten.
Also, Sperma, in dem Fall Fliegensperma.
Ach Gott.
Fruchtfliegensperma.
Das musst du ja. Wird ja immer weniger.
Ja, das ist für die Fruchtfliegenfrauen wird das. Tatsächlich geht es auch um, also es geht um Fruchtfliegenmännchen und Fruchtfliegenweibchen, und die tun halt das, was Männchen und Weibchen tun. Und die machen das aber anders. Also die Fruchtfliegenweibchen können Sperma speichern. Also die können das Sperma quasi speichern und ihre Eier dann auch noch bis zu einer Woche nach dem Sex quasi befruchten.
Ach, das ist ja praktisch, ja.
Ja, also für die Weibchen, für die Männchen ist halt, die haben halt dann untersucht jetzt quasi, welche Strategien entwickeln jetzt die Fruchtfliegenmännchen, um die Chancen zu erhöhen, dass sie tatsächlich selbst der Vater werden, weil das Weibchen da quasi die Ummengen von quasi so den Cuvée an Sperma sich da, oder der Weinkeller an Sperma sich zulegt, dann kann man sich nicht sicher sein, dass man, wenn man mit einem Weibchen Sex hat, dass man auch wirklich das Sperma liefert, das dann am Ende das Ei befruchtet. Ja. Also haben die geguckt, Wissenschaftler aus der Schweiz, Lausanne ist in der Schweiz, oder? Nee, ist Frankreich, oder?
Ist
Lausanne in der Schweiz? Ach Gott, ist peinlich.
Dass du nicht weißt, dass Lausanne eine Stadt am Genfer See im französischsprachigen Kanton Waadt in der Schweiz ist, ist aber wirklich sehr, sehr peinlich, Florian.
Ja, ich erinnere mich, dass in der Stadt befindet sich der Hauptsitz des Internationalen Olympischen Komitees, ebenso wie der Olympische Museum, der Olympische Park am Ufer des Sees.
Genau, abseits des Sees allerdings, da wartet die hügelige Altstadt mit mittelalterlichen Gassen voll kleiner Geschäfte und einer gotischen Kathedrale mit einer kunstvoll verzierten Fassade aus dem 12. Jahrhundert.
Aber vergiss nicht das Palais des Ruminen aus dem 19. Jahrhundert, wo ein Kunst- und Wissenschaftsmuseum untergebracht ist. Okay,
ach, also wie oft waren wir schon da? Ja.
Also, Lausanne ist in der Schweiz, und dort hat man nicht nur wunderbare Altstadt, Olympische Museen und ein Palais, sondern auch Leute, die sich mit Fliegensperma beschäftigen, nämlich auf der Universität Lausanne. Und was man schon gewusst hat, war, dass die Fruchtfliegenweibchen nach der Paarung ihr Verhalten geändert haben. Also weniger empfänglich für jetzt quasi, die wollten dann halt nicht mehr so oft mit anderen Männchen. Jo. Die Frage war, ob das, warum das so ist, ja, also ob das Weibchen sich das quasi selbst so gedacht hat oder ob das irgendwie andere Gründe gehabt hat. Und jetzt haben sie anscheinend festgestellt durch ein Langzeitexperiment, dass es tatsächlich eben, dass die das nicht sich selbst ausgesucht haben. Also die haben zwei Gruppen gehabt, ja, fünf Männchen, fünf Weibchen, die konnten treiben, wie sie wollten, ja, also so wie in der Natur auch, mit halt Konkurrenzkampf, andere Männchen und so weiter. Die andere Gruppe, das war eine monogame Gruppe, also die haben quasi nur jeweils quasi das Männchen zum Paaren gehabt, aber keinen Konkurrenzkampf mit anderen Männchen.
Aha.
So, dann haben sie sich das 10 Jahre lang angeguckt, und das entspricht 150 Generationen an Fruchtfliegen. Alter Vater. Also das ist schon, ja. da passiert evolutionsmäßig schon einiges. Aha. Und dann geschaut, wie sich jetzt die Weibchen, also aus der polygamen und monogamen Gruppe, genetisch unterscheiden. Aha. Und haben tatsächlich 350 Gene im Gehirn, 50 anderswo gefunden, die dann unterschiedlich stark quasi ausgedrückt worden sind, unterschiedlich stark ausgelesen worden sind, je nachdem, ob sie aus der einen oder anderen Gruppe schauen, und festgestellt, dass diese Unterschiede auf Proteine zurückgehen, die die Männchen bei der Paarung mit dem Sperma übertragen haben. Und eins der Gene war eines, das sich, wie Sie sagen hier, dass das für Vermehrung zuständig war. Mhm. Sie sagen hier, die Männchen haben ihre Partnerinnen dazu gebracht, mehr Eier zu legen und schneller Eier zu legen. Also die Weibchen aus der polygamen Gruppe, wo halt Konkurrenzkampf geherrscht hat, die haben rund 20 Eier mehr gelegt, ein Drittel mehr als die aus der anderen Gruppe. Und indem sie die Eiablage beschleunigen, erhöht der Erste, der quasi das Sperma abliefert, erhöht seine Chance, selbst der Vater zu werden, weil natürlich, sobald das Ei weg ist, kommt, kann von den anderen das noch nachkommt, und dann haben die nichts mehr davon, ja. Also wenn das, es ist quasi im Sinne des Männchens, das Weibchen dazu zu bringen, das Ei möglichst schnell mit dem Sperma zu befruchten und abzulegen. Und das ist aber fürs Weibchen nicht so optimal, weil das hat lieber, das ist stressig, ja. Je besser sich je länger sie die Eiablage quasi verteilt über den Zeitraum, desto mehr Kräfte kann sie schonen. Mhm. Und insofern war es eben nicht so, dass quasi diese Strategie sich das Weibchen quasi selbst ausgesucht hat, sondern dass das quasi durch Proteine im Sperma der Männchen quasi induziert wurde, dass die Weibchen sich so verhalten, wenn sie dann sich gepaart haben.
Fliegenpatriarchat.
Ja, das ist so Gedanken, so quasi gehirnverändernde Sperma.
Oder so. Apropos Männer und Männchen und Weibchen. Amerikaner, es ist sehr viel amerikanische Wissenschaftler dabei dieses Mal. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die ketogene Diät vermutlich nur bei Männern wirkt. Ketogene Diät gehört zu Low-Carb-Diäten. Mhm. Ne? Und bei Ketogener würden Kohlenhydrate durch Fett ersetzt. 80-90% der Kalorien nimmt man dadurch über Fett auf, was ich irgendwie ein bisschen unangenehm finde. Dabei soll dann der Stoffwechsel, oder das, was da passiert ist, dass der Körper seinen Stoffwechsel so umstellt, als würdest du fasten, verbrennst halt nur Fett zur Energiegewinnung statt Kohlenhydrate, weil das ist ja auch nur noch Fett da. In der Leber entstehen dann Ketonkörper, darum ketogen. Jetzt haben sie ein Mausmodell mal gemacht und haben nachgeguckt, wie ist das denn eigentlich so bei Männlein und Weiblein? Gibt es da einen Unterschied bei ketogener Diät? Also sie sagen, es ist nicht einfach auf den Menschen übertragbar, aber immerhin haben sie herausgefunden, dass es einen Unterschied gibt. Und zwar haben die Mäuse tatsächlich abgespeckt, aber nur die männlichen Mäuse. Bei den Weibchen ist nichts passiert, außer, dass die Blutzuckerregulation gestört worden ist. Das heißt, du speckst nicht nur nicht ab, sondern kriegst auch noch Diabetes oder irgendwie sowas. Das Problem, was sie identifiziert haben, ist Östrogen. Dann haben sie den Mäuseweibchen die Eierstöcke rausgenommen und dann haben die Mäuse genauso abgespeckt und den Körperfettanteil verloren wie die männlichen Mäuse. Wo ich dann auch mal denke, so, ey, so ketogene Diät, Low Carb und so. Statt einfach weniger zu fressen und sich mehr zu bewegen, oder? Was für Gedanken wir uns immer machen und auf was für Ideen wir kommen.
Tja, ja, aber es ist halt, wenn du halt das eine irgendwie mehr Sport, weniger Essen klingt halt so, als müsstest du dein Leben umstellen.
Genau, das andere ist, du musst nur eine Tablette nehmen.
Ja.
Und wenn man dann noch, kann ich ja noch weitermachen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich schlank wäre oder sowas, ganz im Gegenteil, aber wenn du weniger frisst, also weniger Energie aufnimmst, als du verbrauchst, dann speckst du halt ab. Und wenn du dann auch noch drauf ein bisschen drauf achtest, was dein Essen für eine Energiedichte hat, wie der Flugzeugsprit oben, dann landest du halt sehr schnell bei Gemüse und so Zeug und ernährst dich auch noch gesund und musst dir hinterher nicht noch irgendwelche Vitaminpillen einwerfen. Ja, aber wem sag ich das, ne?
Tja.
Hast du eigentlich mal irgendwie ausgerechnet oder sowas, wie viel Energie du verbrauchst, wenn du so läufst?
Ja, ich habe halt eine App, die zeigt mir das an, aber ja. Das ist halt natürlich nicht so, das ist halt nicht, wo das so sagt, aber
ja, die kennt deinen Stoffwechsel nicht, die kann das nur.
Genau,
ja.
Aber ich meine, es sind halt, ich glaube, momentan laufe ich ja, ich bin ja glaube ich seit Anfang des Jahres kaum mehr gelaufen.
Oh.
Weil ich, und habe auch schon wieder, merkst du das langsam schon, dass ich ein bisschen wieder zugenommen habe. Nee, ich habe mir irgendwie im Dezember so eine Adduktorenzerrung aufgerissen und das dauert halt irgendwie ewig, bis der Scheiß weggeht. Also ich spüre das, vor allem wenn ich jetzt sitze, also jetzt wird schon langsam besser, aber so, immer wenn ich sitze, spüre ich es noch und ein bisschen, jetzt bin ich heute wieder so mal 5 Kilometer so langsam vor mich hingetrabt, aber es ist wirklich, also ich merke es schon, dass die Muskeln, die ich hatte in den Beinen, die sind jetzt irgendwie, ja, weiß ich, wo die hin verschwunden sind. Also da
hättest du auch in den Weltraum fliegen können.
Ja, genau, so ungefähr. Also ich hoffe, wenn es wieder warm wird draußen, das muss langsam mal ein Ende haben mit dieser scheiß Zerrung. Aber so bei 10 Kilometern waren es um die 600-700 Kilokalorien, was die angezeigt haben. Also so beim Marathon waren es, was hat beim Marathon, 2.500 um den Dreh rum. Also jetzt ist deutlich weniger, als man immer denkt.
Interessant, weil beim normalen, also meine Tracking-Sachen, man hat es ja im Handy mittlerweile auch, wenn ich 10 Kilometer gehe, also zu Fuß gehe, jetzt nicht schlendernd, aber auch nicht irgendwie sonderlich schnell, sondern so ein ganz normales, zügiges Gehen quer durch die Stadt, komme ich auf einen ähnlichen Kalorienverbrauch.
Ja, aber wenn du bewegst mehr Masse als ich.
Ah, okay, ja, klar, ja, stimmt.
Vielleicht, und das ist natürlich ein Grund. Und es hängt natürlich auch von wie viel, wenn du trainiert bist, dann braucht dein Körper quasi, dann muss er sich weniger anstrengen dafür. Also ja. Ich habe das gemerkt, dass ich früher quasi angefangen habe abzunehmen, war ich quasi mit so 7 bis 10 Kilometer, da ging das, da sind die Kilos runtergegangen wie nix. Ja. Und jetzt, wenn ich 10 Kilometer laufe, das ist eigentlich, also das hat schon, das tut kaum noch was. Also,
ja klar, ich meine, wenn du sagst 600 Kilokalorien, das sind keine 3 Bier. Ne?
Ja, nee, das ist nicht, weil das sind
ein Bier, hier. Eine Flasche 250, ja. Kann man sagen. Womit wir beim Thema
wären, dann lasse ich das Bier beim Laufen weg in Zukunft.
Genau, womit wir beim Thema wären, Florian.
Ja?
Spanische Wissenschaftler haben festgestellt, Alkohol ist schädlich. Also zu viel Alkohol ist schädlich. Ja? Wer hätte das gedacht? Ja. So, wir gehen ja davon aus, dass wenn du abstinent bist, beziehungsweise wenn du, also du bist Säufer oder du trinkst sehr viel, wenn du dann abstinent bist, dann repariert sich das Gehirn dann wieder selber. Ne? Also so, das ist, was wir glauben. Ist aber gar nicht so. Sie haben 91 Alkoholabhängige und 36 gesunde Probanden gehabt und haben geguckt, wie sich das Gehirn verändert, wenn die Alkoholkranken anfangen, eine Entziehungskur zu machen. Ne? Mhm. MRT geschoben, nachgeguckt, weiße Gehirnmasse und so. Und haben festgestellt, was ich ziemlich krass finde, bei den Alkoholabhängigen hat sich auch nach 6 Wochen noch keine Erholung gezeigt im Gehirn. Stattdessen ist der Schaden im Nervengewebe im Gehirn noch größer geworden. Das heißt, kannst halt eigentlich auch weiter saufen. So habe ich das interpretiert. Wahrscheinlich heißt es das nicht. Sie vermuten, dass der Alkohol im Gehirn eine Entzündungsreaktion hervorruft, die dafür verantwortlich sein könnte und die dann halt länger braucht, um abzuklingen, sodass das Gehirn dann eventuell doch wieder auf die, wie nennt man das denn? Naja, das Gehirn dann doch wieder einigermaßen in Ordnung kommt oder sowas.
Ja, na gut, dass das Alkohol fies ist, wenn man zu viel davon hat, das ist, ja.
In der Maus haben sie sich das auch angeguckt, da haben sie das genauso gesehen. Ja, aber es ist dann auch egal, wenn du das im Dings gesehen hast. Und dann haben wir noch einen.
Ja. Bitte.
Wenn du so läufst und so einen Leistungsabfall bemerkst, was machst du dann? Nimmst du dann auf irgendeine Weise Glukose zu dir?
Wenn, also du meinst jetzt bei einem langen Lauf, natürlich, ich gucke, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt quasi so ein Rennen habe, also wenn ich jetzt einfach so Training lang durch die Gegend laufe, dann laufe ich halt langsamer, hör auf. Bei einem Rennen, bei einem Marathon oder sowas, da gucke ich halt, dass es gar nicht dazu kommt, dass ich halt quasi auch ständig halt alle paar Kilometer halt mir irgendwie ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen, quasi mir reinhaue, dass ich halt dann quasi gar nicht erst dazu komme, dass ich irgendwie mir die Energie ausgeht.
Jetzt gibt es ja so die Annahme, dass wenn man so ein bisschen schlapp ist und vielleicht auch irgendwie ne, so da sitzt und sich nicht richtig konzentrieren kann, dann Zucker zu sich zu nehmen. Da gibt es ja so eine ganze Dextrose-Industrie, die davon lebt.
Ja. Deutsche Traubenzucker.
Genau, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, nutzt nichts.
Tja.
Wahnsinn, oder? Haben eine Meta-Studie gemacht, also Meta-Analyse, 31 Studien, 1300 Probanden und haben den Einfluss von Zucker auf die Stimmung der Probanden sich angeguckt und gesehen, dass Zucker keinen positiven Einfluss auf unsere Laune hat. Selbst wenn du anschließend Sport treibst oder dich auf sonstige Weise irgendwie anstrengst, viel Energie verbrauchst, so wie beim Laufen zum Beispiel, hat das stimmungstechnisch keinerlei Auswirkungen.
Ach so, stimmungstechnisch. Ja,
ja
also gut,
die ja, Stimmung geht mir nicht. Mir geht's ja, ich weiß, die Überleitung war scheiße, aber ich habe es immerhin versucht. Mein Gott. Also, stimmungstechnisch hat es überhaupt keine Auswirkungen, was ich ganz interessant finde. Weil es das heißt ja immer, ja komm, iss mal was, du hast so schlechte Laune. Ne? So, was sie aber rausgefunden haben, ist, dass der Zucker eher kontraproduktiv ist. In den ersten Stunden, in der ersten Stunde nach dem Zuckerkonsum bist du im Durchschnitt müder und weniger aufmerksam als die Studienteilnehmer, die ein Placebo genommen haben.
Was waren das, Placebo-Zuckerkügelchen?
Genau, keine Ahnung. Dann habe ich mich dann auch gefragt, aber habe es auch nicht rausgefunden auf die Schnelle. Müssen wir mal in die Arbeit gucken.
Salzkügelchen.
Salz, genau. Komisch, schmeckt gar nicht wie Zucker. Der Zucker. Ja, ist aber Zucker, essen Sie mal. Ja. Das heißt, Zucker ist nicht gut dafür, dass wir uns gut fühlen, sondern es führt im Zweifelsfall eher dazu, dass wir uns schlecht fühlen.
Ja.
Und weil ich ja angekündigt hatte, dass ich vier schlechte Nachrichten habe. Die Weltmeteorologieorganisation gibt bekannt. Die Klimafolgen,
das Wetter wird schlechter.
Ja, die Klimafolgen verschärfen sich. Der Meeresspiegelanstieg hat sich beschleunigt. Die Meerestemperaturen sind auf Rekordniveau. 62 Millionen Menschen waren 2018 von Wetterextremen betroffen. Fluten, Dürren, Stürme. 1 Million Flüchtlinge sind unterwegs, nur wegen Klimafolgen. Die Eisschmelze in Grönland hat sich vervierfacht in den letzten 10 Jahren. Die Abtaurate der Antarktis hat sich in den letzten 40 Jahren versechsfacht. 2018 war in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Meerestemperaturen für die oberen 2000 Meter Wassertiefe sind auf Rekordhöhe. Es war noch nie so warm wie heute. Was haben wir denn noch? Ah ja, genau, das Meerwasser wird immer saurer. Die Todeszonen, das sind sauerstoffarme Gebiete in den Ozeanen, die Todeszonen wachsen im Schwarzen Meer, im Golf von Oman, in der Ostsee. Der Sauerstoffgehalt des offenen Meeres ist um 2% gesunken. Ja, das war's so im Wesentlichen. Und ich finde das alles äußerst beunruhigend und es ist immer noch so abstrakt, ja, dass man eigentlich da sitzt. Also ich beobachte das ja an mir selbst, dass ich eigentlich da sitze und denke, ja, aber was willst du machen? Und das finde ich irgendwie sehr, sehr erschütternd, weil eigentlich muss die Politik da was machen. Also solange ich hier sitze und mir denke, ja, aber was willst du da machen? Solange ist die Politik gefordert, mich dazu zu bringen, was zu machen. Im Zweifelsfall über irgendwelche ja, drastischen Maßnahmen, Verbote oder was. Hier, Umweltbundesamt hat ja gerade auch berechnet, dass eine Tonne CO2 180 Euro kosten müsste.
Ja, was mache ich mit der Tonne CO2? Ich kann ja nichts mehr hinstellen.
Ja, das wird ja eingepreist.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber theoretisch kannst du dir natürlich auch kaufen. Kannst du sagen, ich kaufe mir jetzt eine Tonne CO2 und verkaufe die weiter für 250 Euro, wenn am
ich
Jahresende.
Ich hätte dafür zu Hause.
Ja, genau, so eine Tonne CO2. In Plastik aber, ne? Eine Plastiktonne,
genau,
ja. CO2.
Genau.
Aber ja, fände ich halt gut. Das haben ja auch diese Fridays for Future Leute haben das ja jetzt gefordert, dass CO2 ordentlich bepreist, also die Kosten internalisiert werden. Und was da ausgerechnet, der Spiegel hat da ausgerechnet, was es dann kostet. Und das war, glaube ich, ein Liter Sprit irgendwie zwischen 40 und 50 Cent teurer. Ein Liter Milch war, glaube ich, 10 Cent teurer oder sowas. Ein Kilo Kartoffeln war 4 Cent teurer. Aber der Flug um die halbe Welt nach Auckland, der kostet halt 2000 Euro mehr. Und das finde ich halt.
Ja, das soll er auch.
Das soll er auch, genau. Finde ich auch. Ich finde auch, Autofahren sollte teurer sein und so. Und die Idee, die dabei hatten, die fand ich nämlich sehr, sehr gut. Die haben gesagt, wir wollen nicht nur, dass es teurer wird, sondern dass das auch zurückgezahlt wird. Das heißt, wer wenig CO2 verbraucht, soll da auch ein bisschen Kohle zurückkriegen. Das heißt, die Armen, ja, die, also wenn ich so vor 20, 30 Jahren mal gucke, da ist halt auch nicht Kreti und Pleti nach Malle geflogen oder nach Thailand oder weiß der Geier was, sondern da sind halt nur die Leute dahin geflogen, die sich das leisten konnten. Und dann sind wir meinetwegen auch irgendwann wieder an dem Punkt, wo nur die Leute dahin fliegen, die sich das leisten können und dafür aber Geld zu denen fließt, die sich das nicht leisten können, damit bei denen kompensiert wird, dass sie vielleicht Auto fahren müssen, weil der öffentliche Nahverkehr nicht ordentlich ausgebaut ist. Aber gut, das sind auch Lösungen, die... Eigentlich weiß es ja jeder, aber keiner tut was, ne?
Ja, weil es ist wie drum Wasserstoffflugzeuge.
Ja. Ach, du meinst über Uber-Zeppeline.
Genau, ja. Genau. Die kommen mit alles gut.
So, du hattest noch eine Weltraummeldung.
Nee, ich hatte gesagt, ich habe noch was über Wissenschaftskommunikation, womit wir gleich den Termineblock einleiten können.
Okay, dann erzähle ich noch die schönste Geschichte, die ich gefunden habe. In Pompeji haben sie eine Frittenbude gefunden. Also eine Frittenbude ausgegraben. Da gab es einfache warme Speisen und Getränke, wie etwa.
Aber keine Fritten, oder?
Die kommen doch aus
Südamerika.
Die kommen aus Belgien, kommen die. Die
müssen in Belgien eigentlich,
Hülsenfrüchte und gewürzten Wein gab es da. Ja. Und dann gab es einen Furzwettbewerb. Und daran ist nämlich Pompeji zum Grunde gegangen. So, das war's aber auch. Ich fand das nur ganz schön, dass sie eine Frittenbude da gefunden haben.
Ja, weil wir ja hier in einem Podcast sind.
Ja.
Wollte ich noch erwähnen, dass ein Podcast einen Preis für Wissenschaftskommunikation gewonnen hat.
Oh!
Und
warum nicht wir?
Ja, weil das ein bisschen ein Interessenskonflikt gewesen wäre, weil das ist nämlich der Preis, der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation, der quasi von dem Gründer der Science Busters, den quasi die Science Busters jetzt jedes Jahr vergeben an Leute, die sich für Wissenschaftskommunikation auf eine Art und Weise verdient gemacht hatten, die haben die Heinz Oberhummer gefallen würde, ist nicht einfach nur ein schicker Preis, du kriegst ein Glas Alpaka-Kot.
Toll!
Ja, weil da gibt's, weil Heinz über Alpakas gezüchtet hat und da coole Bakterien sind. Und du kriegst 20.000 Euro.
Oh, warum habe ich den nicht gewonnen?
Ja, weil
ich will auch 20.000 Euro. Dann könnte ich mir ein Wohnmobil kaufen und CO2 ver. Naja.
Ja, also wie gesagt, diesen Preis für Wissenschaftskunde gibt's jetzt dieses Jahr wieder zum vierten Mal verliehen. Ja. Das erste Mal hat ihn James Randi bekommen. Das zweite Mal Julia Anders. Letztes Jahr Adam Savage. Und also der von den Mythbusters. Ja. Und in diesem Jahr bekommt den Preis der Podcast No Such Thing as a Fish.
What is that?
Kennst du den? Nee, ja, wer das noch nicht kennt, der soll sich das bitte anhören. Du kennst Stephen Fry.
Ja.
Du kennst die Sendung QI,
ja,
die
natürlich.
Stephen Fry moderiert hat lange Zeit, die jetzt genauso hervorragend von Sandy Toksvig moderiert wird. Und da werden in dieser Sendung werden immer quite interesting, heißt es, da werden immer jede Menge absurde, seltsame, interessante Fakten präsentiert und lustig kommentiert.
Und das gibt's als Podcast sozusagen?
Nein, ja, es gibt die QI-Elves, das sind quasi die Rechercheure, die sich all diese Fakten raussuchen und recherchieren, ja. Und die haben vor vielen Jahren, 2014, glaube ich, also schon eine Zeit lang her, haben die einen Podcast gestartet, wo sie halt einfach all die Fakten erzählt haben, die sie halt so nicht untergebracht haben in der Sendung.
Wie geil ist das denn?
Und dieser Podcast heißt No Such Thing as a Fish.
Subscribed.
Der ist sehr hervorragend, wirklich extrem hervorragend, die vier Typen. Das sind eben James Harkin, Andrew Hunter Murray heißt er, Anna Paczynski und Dan Schreiber. Die haben halt als Podcast angefangen, dann haben sie zwischenzeitlich auch eine Sendung in der BBC gehabt, wo sie das quasi vor Kameras gemacht haben. Ja. Mittlerweile machen sie erfolgreiche Live-Shows mit den Podcasts, starten jetzt auch ihre Europa-Tour. Jetzt im Sommer kommen auch nach Berlin. Und weiß nicht wann, aber sie kommen irgendwann nach Berlin. Haben eben, weil das in Berlin kommen sie, 24. Mai sind sie in Berlin, aber weil der Podcast halt wirklich so hervorragend ist und weil halt wirklich so viele, also du hast halt wirklich, das ist halt sehr, sehr extrem witzig.
Ja, und vermutlich ist es ja noch abseitiger oder abwegiger als QI ist, weil QI ist ja auch immer, das ist halt Fernsehen, das heißt, es muss auch immer einen Massengeschmack treffen, da kannst du halt nicht die ganz abseitigen Sachen nehmen. Ne?
Ja. Also ich lese einfach mal kurz aus der Preisbegründung vor, aus der Laudatio. Also die Treffe jede Woche gibt es einen Podcast, wo jeweils vier Fakten der Woche in keiner bestimmten Reihenfolge beleuchtet werden und zwar in unnachahmlicherweise mit einer Mischung aus Wissendurst, Komik, Lust an Wortspielen und aufklärerischem Furor. Kein Thema ist zu abwegig, keine Tatsache zu unglaublich, keine Entdeckung zu bizarr. Der Bogen spannt sich von Geschlechtsmerkmalen des Oktopus bis zu Charles Darwins Fagott. Es wird erklärt, was der Zweite Weltkrieg und Karotten miteinander zu tun haben oder wie lange man ein Space Egg kochen muss. Und während man 40 Minuten gebannt zuhört, lacht und staunt, bemerkt man oft nicht, wie viel man dabei gelernt hat. Das ist die Wissensvermittlung, wie wir sie gerne auszeichnen. Und deswegen haben diese vier den diesjährigen Preis bekommen und werden dann auch im November, wenn traditionell der Preis verliehen wird, am 27. November kommen die auch nach Wien, wo sie dann im Wiener Stadtsaal auf der Bühne eine ihrer Podcast-Shows machen werden. Die Science Busters werden auch dabei sein. Und hört euch den Podcast an und wenn ihr die Gelegenheit habt, dann kommt auch da vorbei.
Cool.
Ja, also das wollte ich sagen. Also Wissenschaftskommunikation, wir haben das jetzt mal ehrlich, Wissenschaftskommunikation funktioniert halt im Podcast meiner Meinung nach extrem gut.
Ja.
Und man kann da Leute erreichen, auf eine Art und Weise erreichen, die man anderswo nicht erreichen kann auf diese Weise. Deswegen habe ich schon lange immer dafür plädoyiert, wenn ich Vorträge über Wissenschaftskommunikation und Workshops gehalten habe, dass Leute sich auch mit Podcast beschäftigen sollen und richtig mit Podcast beschäftigen sollen, also nicht einfach nur halt irgendwie eine Radiosendung online stellen, sondern halt das Medium ernst nehmen. Und deswegen habe ich mich dann auch sehr gefreut, dass dieser Preis jetzt auch endlich mal, weil man ein echter Preis, also der wirklich mit 20.000 Euro, das ist schon ein
ordentlicher
Preis, Gott. Ja. Und dass halt das wirklich jetzt auch an einem Podcast geht, damit halt auch mal die Welt sieht, dass man auch mit sowas gute Wissenschaftskommunikationsarbeit betreiben kann.
Ja. Kommt der Werbeblock, ne?
Genau, also das war jetzt schon ein bisschen Werbeblock. Also ihr könnt euch, wie gesagt, diese Preisverleihung anschauen. Die ist am 27. November. Also bis dahin werde ich vermutlich mal noch mal öfter bewerben. Aber bis dahin kann man, ich weiß nicht, bist du irgendwo zu sehen? Mit irgendwas?
Ich? Nee, ich trete ja nirgends auf.
Ja, nee, das
außer im Hörfunk regelmäßig, aber da bin ich auch nicht zu sehen.
Kannst du sagen, morgen werde ich zum Aldi gehen und...
Achso, stimmt, das ist eigentlich mal, das könnte man wirklich mal machen. Ich gehe jetzt zum Aldi da und da. Coole Idee.
Nee, aber was die offiziellen Termine angeht, wir sind, ich bin immer noch mit den Science Busters unterwegs. Da kann man mich in Deutschland in nächster Zeit tatsächlich oft sehen. Also zuerst bin ich am 25. April nochmal in Graz. Und zwar, also alle Termine sind
jetzt... Deutschland, in Graz, ja gut.
Nee, zuerst davor. Ostmark, also das passt auch eigentlich ein bisschen noch zum Thema. Es startet jetzt nächste Woche, also 2 Tagen oder morgen eigentlich sogar schon, glaube ich. Also wenn ihr das hört, dann ist es schon gestartet. Die letzte Staffel von Game of Thrones, die finale Staffel. Aha. Was dich nicht interessiert, aha, aber was sehr viele Menschen interessiert, und auch weswegen wir auch seit einiger Zeit schon mit der Show Winter is Coming, die Wissenschaft von Game of Thrones unterwegs sind, ja, die man sich auch hervorragend anschauen kann, wenn man die Serie nicht kennt. Ja,
also gestern hörte ich dann ein Interview mit einem Kulturwissenschaftler, glaube ich, der auch sagte, ja, irgendwie Winter is Coming, also es kommt eine lange kalte Zeit, also der Winter kommt, aber irgendwie interessiert das die ganze Serie über niemanden so richtig, sondern die machen halt einfach weiter das Zeug, was sie machen.
Fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, im Wesentlichen. Es geht tatsächlich, also in der letzten Staffel ging es tatsächlich darum, quasi die Machthaber davon zu überzeugen, dass man doch gefälligst was unternehmen muss, bevor die, sonst kommt die lange Nacht, der ewige Winter. Und wäre cool.
So schöne Metapher auf den Klimawandel, ne?
Ja, sie haben da, glaube ich, sie haben halt dann im Wesentlichen, sie haben dann Zombies auf die Machthaber, also auf die glaube ich, die Köterkönigin irgendwie so einen Eiszombie vorgeführt und dann hat sie Angst bekommen. Also ich glaube, mit Schuldstreiks wären sie da nicht so weit gekommen in der Welt, aber ja, auf jeden Fall, ja, also es ist tatsächlich, ist diese Klimametapher taucht oft auf, wenn das Feuilleton die Serie rezensiert. Aber wir in der Show, ich erkläre auch schon das Klima, also ich erkläre, warum das Klima so ist, wie es dort ist, aus astronomischer Sicht. Es gibt tolle Experimente, es gibt Eis, es gibt Feuer, es gibt Drachen, es gibt Kostüme, also es ist eine schöne Show mit jeder Menge Wissenschaft, die man eben das erste Mal jetzt am 25. April in Graz sich anschauen kann, am 30. April in Wien und dann kommen wir nach Deutschland, am 1. Mai in Erlangen, aha, am 2. Mai in Frankfurt, am 3. Mai in Landshut,
alter Vater,
und am 4. Mai in Berlin im Ernst-Reuter-Saal. Aha. Und da, wie gesagt, kommt alle gerne vorbei am 4. Mai, die in Berlin sind. Also wenn ihr, kommt überall vorbei, aber wenn ihr am 4. Mai in Berlin vorbeikommt, dann kommt doch dann auch doch am 5. Mai am Tempelhofer Feld vorbei, weil da ja, wie wir anfangs gesagt haben, das Treffen stattfindet.
Genau, wenn damit es denn mehr als 15 Grad hat und trocken ist,
genau,
um 16 Uhr und bringt, ja, haben wir ja gesagt am Anfang.
Genau, und damit die Schweizer Hörerinnen und Hörer nicht enttäuscht sind, wir kommen auch in die Schweiz und zwar am 23. Mai nach Olten. Olten ist... ich weiß es nicht, Olten ist definitiv in der Schweiz.
In der Nähe von Lausanne.
Nein, das ist, glaube ich, in der Nähe von Zürich ist Olten. Aber ich war noch nie dort, bin schon gespannt. Da spielen wir aber nicht die Game of Thrones Show, sondern Warum landen Asteroiden immer in Kratern?
Ah, wegen der Schwerkraft, das wussten wir. Das haben wir ja schon mal rausgefunden.
Ja, genau. Ihr könnt es in der Show genauer rausfinden. Und dabei, um jetzt nochmal irgendwie doch den alles, also wir sind dann in alle deutschen Termine durchzuhaben. Im Juni, 8. Juni, haben wir noch 2 Vorstellungen in München. Da spielen wir dann eine Show über 50 Jahre Mondlandung. Ja. Und alle Termine könnt ihr dann irgendwie, wir sind noch in Linz und in Wörgl und in Hollerbrunn und in so anderen so Orten, könnt ihr euch dann angucken, aber kommt gerne überall vorbei, da wo wir sind. Und ich glaube, das waren alle. Ich bin am 28. April nochmal in Krems im Karikaturmuseum bei der Mondlandeausstellung. Das heißt Kunst und Kipferl. Und ich nehme an, es wird Kipferl geben und ich erzähle euch was über die Kunst aus astronomischer Sicht, die da rumhängt zur Mondlandungsausstellung. Aber ich glaube, das waren alle Termine, die ich so hab in nächster Zeit. Ja.
Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Wissenschaft. Für die Aufmerksamkeit bedanken sich
Florian Freistetter
und Holger Klein.
Redet ist nicht tot.
So.